Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Ja, herzlichen Glückwunsch zu 5 Jahren Podcast, Klausi.
Ist das so? Ist das heute?
Ja.
Geil.
Tatsächlich, also alle, die jetzt den Podcast morgen hören, also am Freitag, dann ist es tatsächlich genau 5 Jahre her. 15.11.2019 haben wir mit dem Wochenrückblick begonnen und der erste Satz war,
ja, die erste Frage. 2019?
Ja, krass, ne? Die erste Frage war, wusstest du, dass manche Leute sagen, du hörst dich an wie Peter Lustig? Das war der erste Satz.
Daran kann ich mich erinnern, dass du mich das gefragt hast, aber Moment, das kann gar nicht sein. Ich muss parallel mal hier bei Spotify gucken.
Sekunde. Und das Geile war, in unseren Erzählungen am Anfang ist es so, Therapiestunde für uns beide, haben gesagt, ne?
Ja,
und hatten keinen Namen und wollten einfach starten und haben dann einen Aufruf gestartet, dass die Hörer und Hörerinnen uns potenzielle Namen zuschicken. Und jetzt sind wir dann doch irgendwann mittlerweile beim Studiosofa.
November 2019. Lecko funny. Krass, ja, ne? Wochenrückblick Nummer 1, der Mauerfall. Ja, witzig.
Ja, und ich finde tatsächlich, dass man damals auch schon unsere freundschaftliche Harmonie spürt.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist total witzig. Du hast das ja auch überhaupt nicht erwähnt. Ich habe da nicht dran gedacht. Und hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, ja, wir haben 2021 mal angefangen oder sowas. Weil das ist so eine Zeit, was, also gerade weil danach halt Corona reingekickt hat, das verschwimmt komplett bei mir zeitlich.
Total. Ja, ich hätte es, ich weiß gar nicht, es fühlt sich auf jeden Fall auch schon so an, als würden wir das ewig machen. Aber es sind tatsächlich genau 5 Jahre.
Krass. Jetzt hast du mir auch ein schlechtes Gewissen gemacht. Jetzt, ich müsste auch irgendwas schenken oder so.
Ja, ich hast mir kein Geschenk mitgebracht.
Nee. Nee.
Du musst dir dann noch was überlegen.
Ich habe dir diesen formschönen Gast da unten mitgebracht, den schenke ich dir.
Genau. Genau, den stellen wir euch gleich vor. Und Klaus, du hast ja jetzt noch mal mindestens 60, 70 Minuten, dir was zu überlegen.
Ja, so machen wir das.
Alles klar. Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 218. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich begrüße natürlich wie immer seit 5 Jahren den Co-Host, den besten Co-Host, den man sich vorstellen kann, Klaus Beetz.
Und ich, das Podcast-Geburtstagskind, Marc Bohn.
Ja, und du hast ja schon gesagt, wir haben heute für dich eigentlich einen Ehrengast, nämlich Mastering Engineer Vincent Price. Hallo Vincent, schön, dass du dabei bist.
Hallo Marc, hallo Klaus. Hey. Ja, ich fühle mich geehrt, auf eurem Sofa Platz nehmen zu dürfen.
Vielen Dank. Und vielen Dank, dass du dabei bist.
Ja, und natürlich herzlichen Glückwunsch, ne? 5 Jahre. Ist eine Leistung.
Dankeschön. Ja, ist jetzt wie in so einer, in einer Ehe, ne? Der eine Ehepartner vergisst den Hochzeitstag. Ne?
Ja.
Mensch, Klaus.
Ist mir noch nie passiert.
Gott sei Dank. Ja, wir sprechen mit Vincent über seine langjährige Erfahrung früher als DJ auch unterwegs gewesen, als Produzent, und wir sprechen darüber, wie die Musikindustrie sich über die Jahre hinweg verändert hat. Was waren Gründe früher, die zu einem Wandel geführt haben? Was sind aktuelle Gründe, dass es zu einem Wandel vielleicht auch wieder kommt? Beziehungsweise gibt es ja schon viel verschiedene Parameter, die da eine Rolle spielen, und wir sprechen auch darüber, wie man sich dann auf diese Veränderungen vorbereiten kann als Producer, als Engineer. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das natürlich wie immer über die Kommentarfunktion auf allen Plattformen machen, wo wir gerade live unterwegs sind, und wir werden sie für euch beantworten. Und ja, Klaus, ich sag mal so, du hast früher die Tracks von Vincent auch gefeiert.
Ja, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen. Vincent, früher Teil des Projektes Avanzada, beziehungsweise heute wahrscheinlich auch noch, Vincent, oder?
Gibt es das noch? Ja, also wir sind ab und an immer wieder nochmal aktiv. Mhm. Aktuell ruht es ein bisschen, weil Jimmy beruflich, also Dale Cooper, beruflich eine etwas andere Richtung eingeschlagen hat. Pico ist ja sehr erfolgreich jetzt mit Scooter auf Tour. Ich bin ja gerade auch dabei, mein Mastering und meine Coaching-Angebote ein bisschen auszubauen. Von daher verläuft sich das immer wieder so ein bisschen, aber wir sind im steten Kontakt und hatten eigentlich auch für dieses Jahr nochmal ein Remake geplant. Da ist es aber auch noch nicht wirklich spruchreif, aber wir sind wir stehen in den Startlöchern und vielleicht kommt noch mal was.
Ja,
sehr gut.
Ja, und als es bei euch losging, im Endeffekt so Ende 90er, Anfang 2000 herum, ja. Ne, da, das war dann auch die Zeit, da wurde ich gerade 18 und war dann halt wöchentlich in Himmerich, eurer Homebase, unterwegs ja. Und hab das dann entsprechend mit abgefeiert.
Ja, es gibt gerade so ein bisschen kleine Gänsehaut.
Ja, ist ja klar, das ist ein Geschenk heute an dich, dass ja. du quasi zum 5-jährigen Podcast-Jubiläum einen deiner Heroes dann zu Gast hast.
Sehr cool.
Ja, und dann vor allem auch noch festgestellt, was wir ja eigentlich de facto fast Nachbarn sind.
So ungefähr, ja, genau.
Ja, ja.
Auch holländische Grenze, ne? Wenn man Klaus fragt, wo kommst du her?
Ja. Ich bin sehr, sehr nah an Holland dran hier, ja.
Okay, aber Klaus hat ja schon gesagt, du bist dann vor über 30 Jahren in das Musikbusiness eingestiegen. Wie sah denn dein Einstieg aus?
Es sind sogar, ich habe jetzt nochmal überschlagen, es sind so viel, viel mehr als 30. Ich habe also mit 15, also dieser klassische Werdegang, ich habe mich eigentlich schon immer so für Musik interessiert. Und wenn ich mir so Tapes aufgenommen habe, das war dann auch immer in der für mich richtigen Reihenfolge. Und dann kam ja mit dem C64er so der erste erschwingliche Homecomputer auf. Da konnte man dann schon selber Musik drauf produzieren und programmieren war es ja damals eher nicht mehr. Das war mir dann so ein bisschen zu kompliziert noch. Ein Bekannter hat mich da zwar rangeführt, aber ich habe das nie so wirklich verstanden. Und dann kam ja der Amiga. Da habe ich mir dann sogar den ersten Soundsampler selber gelötet. Und da kamen die ersten Tracker-Programme, mit denen man dann eigentlich schon so gängige Tracks samplen konnte, um die dann halt, heute würde man sagen, Bootlegs oder Mashups daraus zu machen. Mhm. Die Kick von da, ein Basslauf von da, von hier die Drums. Hab das dann irgendwie so mit diesem Tracker zusammengenagelt und hab dann also relativ schnell auch erkannt, dass so vier Monospuren, das waren ja nur zwei Stereospuren, dann sehr wenig sind und hab mir dann einen zweiten Amiga gekauft und ja, kein Mischpult, was macht man? Kabel aufschneiden, zusammenkribbeln, noch nicht mal Lötkolben gehabt, damit man dann schon 8 Spuren hatte, das dann auf Kassette aufgenommen, nach Himmerich gefahren. Und dann so die ersten Tracks da laufen lassen. Darüber habe ich dann den Jimmy, den Dirk Cooper, kennengelernt, mit dem ich dann Anfang der 90er Jahre unser erstes Studio gegründet habe. Da ist dann irgendwie so Mitte der 90er der Pico zugestoßen und das Studio ist immer größer geworden. Wir hatten also das Glück, dass der Jimmy, der Dale, bei Exit Records auch als A&R-Manager gearbeitet hat. Und so haben wir auch sehr, sehr schnell die ersten Remix-Aufträge bekommen, haben dadurch natürlich auch ein sehr gutes Feedback bekommen. Ich hatte das Glück, mit Marc Rombo und Klaus Derichs zwei sehr gute Leute kennenzulernen, die mich da auch ein bisschen rangeführt haben und unterstützt haben. Und ja, dann hat sich das dann so nach und nach entwickelt. Und dann sind wir dann irgendwann mal ins Studio und haben diese berühmte Punkt-Punkt-Punkt-Go gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man das Wort jetzt hier, es könnte sein, dass YouTube da empfindlich reagiert. Das war tatsächlich auch ein Schnellschuss. Ich glaube, 6 Stunden hatten wir da und haben das dann so auf dem DAT aufgenommen, sind dann vom Studio aus, das waren so 5 Minuten bis nach Himmerich, in die Diskothek Waldesruh gefahren, in Zimmerich und haben den Track dann da getestet und hatten dann wieder mal das Glück auf unserer Seite, weil zu diesem Zeitpunkt war auch der Thomas Allison, einer der Produzenten von DJ Sash, vor Ort gewesen ist und gesehen hat, wie die Leute auf diesen Track reagiert haben. Und der hat das dann montags drauf im Büro dem Label-Owner von Exit Records, dem Andreas Schlebitz, mehr oder minder gesteckt und hat gesagt, das Ding müssen wir haben, das müssen wir sein, das ist ein Hit. Dann kam es zur ersten Vorstellung im Büro, dann kam ja dieses berühmte Wort, was sie jetzt hier weggepiept haben. Und die erste Aussage war dann sofort, das können wir so nicht machen, das geht so nicht im Radio. Und unser Einwand war dann, das ist ja eigentlich keine Radiomusik und auch kein Radio-Track. Also das war ja harter Techno für die damalige Zeit. Und ja, dann haben wir den Vorschlag gemacht, das zu entschärfen. Und dann gab es dann eine Get-Ready-Version, das war dann der Clean-Mix. Und es gab dann den Dirty-Mix, der dann später auch Namensgeber war für die zweite Single für die Dirty Bitch. Und so bin ich in das Business reingerutscht und bin da auch immer am Start geblieben. Ja, habe mich dann so über die Jahre immer weitergebildet. Mastering war ja am Anfang, das war ja Zauberwerk. Ich habe das ja nie verstanden, was sie da gemacht haben. Hatte dann im Chaos der Corona-Situation das Glück, Jobcenter gefördert, einen Kurs zu machen an der Mastering-Akademie, sukzessive 2, also der Mixing- und Mastering-Kurs. Die Zertifikate hängen da auch hinten so irgendwo da. Und den Mastering-Kurs und habe dann darüber hinaus auch gemerkt, dass mir dieses Mastering und das Coaching insbesondere auch sehr liegt und bin jetzt gerade dabei, diese Bereiche ein bisschen auszubauen.
Okay, cool. Und was mich auch sehr, sehr beeindruckt hat, ist dein beruflicher Hintergrund. Erzähl doch mal.
Ja, also ich habe ja, was so wenige in meinem Beruf haben oder in meinem Umfeld, tatsächlich einen richtigen Beruf gelernt. Das hieß damals Kupferschmied, heute heißt es Anlagenmechaniker. Und ich hatte also das Glück, einen Chef zu haben, der das geduldet hat, dass ich also sehr oft montags verschlafen hatte nach DJ-Wochenenden. der hatte mir dann also auch irgendwann mal eröffnet, so versuch dein Glück einfach mal. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, ich habe dann also gekündigt. Habe mich in dieses Haifischbecken begeben und habe dann also auch wirklich 5 bis 10 Jahre gut von der Musik leben können. Dann kam aber leider das MP3, was natürlich das Geschäftsfeld für mich ein bisschen zerstört hat. Und dann bin ich dann so schlau gewesen, mich in meinem eigentlich erlernten Beruf parallel selbstständig zu machen und fahre jetzt so über die Jahre zweigleisig. Das hat sich natürlich im Nachhinein als Zufall, also als glücklicher Zufall erwiesen, weil mein damaliger Chef auch gesagt hat, dir wartet immer ein Job auf dich. Und der hat dann Wort gehalten und so kann ich jetzt über die Jahre zweigleisig fahren und kann dann das hart verdiente Geld in der körperlichen Arbeit in die Zeit stecken hier im Studio.
Sehr cool. Sehr cool. Und du hast es ja schon angesprochen, du gibst Mastering-Coachings. Wo findet man deine Coachings?
Ich habe eine Webseite, das ist madaboutbass.eu. Da mache ich dann also nicht nur Mastering-Coaching, sondern auch Mixing- und Track-Checks. Also man kann da Stunden bei mir buchen. Und der große Vorteil ist halt, dass man also den Kurs, den ich belegt habe, wir waren zu 10. Und wenn man dann natürlich nur eine Stunde in der Woche hat und dann mit 10 Leuten, da sind so viele Fragen, da kommt man also kaum dazu, seine eigenen Fragen zu stellen. Und dadurch, dass ich dann das wirklich nur One-on-One mache, ist also jeder Cent investiert ins eigene Coaching.
Okay, cool. Du hast aber auch aktuelle Produktionen, die du masterst. Das heißt, du machst gar nicht mehr so viel selber Musik, die du produzierst, sondern fokussierst dich auf Mastering. Und gibt es da auch Master oder für welche Künstler arbeitest du da so?
Also eines der bekanntesten dürfte wohl sein, das ist diese Oktoberfest-Version von der DJ Robin von der Layla. Das ist so ja schon eigentlich ein Ritterschlag gewesen. Das ist ja für die Summerfield Recordings Gruppe. Und wenn die einen Mastering absegnen und das sogar noch am Laptop, der Dominique de Leon, den kenne ich noch früher von Exit-Zeiten, hat dann das Mastering, also den hat den ersten groben Mix gehört von den Jungs, fand den schon gut. Das ist ein guter Freund von mir, der Danke Zigale, der hat da die Finger mit im Spiel und der Sascha. Und die haben den Mix eigentlich auch schon gefeiert, aber die hatten dann gesagt, na gut, nach da oben ist noch ein bisschen Luft. Und dann hat er mich dann gebeten, das Mastering für ihn zu machen. Man muss dazu sagen, dadurch, dass ich natürlich sehr viel in der elektronischen Musik unterwegs bin, ist das nicht wirklich meine Kernkompetenz, ein richtiges Orchester. Also da waren ja auch Instrumente drin, die ich normalerweise in meinen Produktionen nicht habe. Und wenn es dann beim ersten Mal schon so gut klappt, ist das natürlich ein Ritterschlag. Und der Dominik hat es dann auch auf seinem Laptop gehört, auf seinem Mac und hat dann direkt gesagt, ja geil. Und das war natürlich nur mit das Geilste, was einem passieren kann.
Jetzt hast du ja schon erwähnt, als die MP3 kam, das war schon so ein kleiner Umbruch für deine Arbeit. Wenn wir jetzt mal über den Wandel der Musikindustrie sprechen und mal in die Vergangenheit zurückkommen, dann ist wahrscheinlich das Aufkommen der MP3 wirklich ein Grund für den Wandel damals?
Ja, also das MP3 hat natürlich, die Musikindustrie oder gerade die Major Companies, aber auch die kleinen Labels haben damals in erster Linie natürlich nur die Gefahren gesehen, die mit dieser neuen Technologie auf sie zukommen, so wie es auch gewesen ist. Home-Taping ist killing music, hatte Frank Zappa ja damals gesagt. Yeah. Also die Musikindustrie neigt leider dazu, also gerade die Major Companies in neuen Techniken erstmal die Option zu sehen, den Kunden nochmal zu melken. Mhm. So wie es mit der CD gewesen ist,
dann hat man digitale Remasters. Neu rausbringen, ne?
Genau, kompletten Katalog nochmal neu rausbringen. Digital remastered, die klingen durch die Bank alle schlechter, die ersten CDs.
Besser.
Da hat man dann nochmal Geld gemacht und da hat man nicht wenig Geld gemacht, weil die Produktion einer CD vergleichsweise günstiger ist wie die einer Vinyl. Dann hat man natürlich den Kunden mal das zweite Mal abgemolken und dann hieß es dann so, oh, jetzt machen wir das ein drittes Mal mit dem MP3. Und hat aber auf der anderen Seite auch die Gefahr gesehen, wie es auch bei den CDs gewesen ist, also der ersten CD-Brenner, wie es bei den Tapes gewesen ist, dass da halt auch Einnahmen verloren gehen. Und Dann hat der Middelhoff, Thomas Middelhoff, der war damals bei der Bertelsmann AG Geschäftsführer oder ziemlich weit oben. Mhm. Und der hat Napster gekauft. Das wissen auch viele gar nicht. Der hat also sehr, sehr früh das Potenzial vom MP3 erkannt und hat gesagt, ich kaufe jetzt Napster. Damit habe ich schon mal eine illegale Plattform aus dem Markt raus und ich mache dann ein legales System draus. Und dann hat er sich mit den führenden Major Companies zusammengesetzt und hat denen gesagt, lasst uns da was zusammen machen, eine gemeinsame Plattform, wo die Kunden dann wieder runterladen können zu dem Preis, den wir diktieren. Jetzt hat die eine Company gesagt, ja, wir wollen aber keine MP3s, wir wollen Wave-Dateien. Die anderen, ja, aber wir wollen Stereo, die anderen, wir wollen Mono, wir wollen hohe Auflösung, wir wollen geringe Auflösung, wir wollen 10 D-Mark haben, wir wollen 5 D-Mark haben. Mhm. So wurden die sich nicht einig. Das ganze System ist dann Bach runtergegangen und dann kam halt Steve Jobs irgendwann mal und hat sein iPod erfunden. Und hat der Musikindustrie dann diktiert, ich brauche hier Content, 99 Cent soll das kosten. Seht zu, wie viel ihr davon haben wollt. Und so hat die Musikindustrie eine sehr, sehr große Chance vertan, da einfach auch wieder mehr Geld zu verdienen. Für uns Klein hatte das MP3 natürlich dann zur Folge durch diesen Umsatzrückgang, dass ich mich wirklich gezwungen gesehen habe, wieder andere Betätigungsfelder zu erschließen, nämlich meinen alten Job, um meine Einnahmen zu sichern. Weil bei uns war das schon drastisch, der Rückgang.
Okay. Wie war das mit den illegalen Downloads damals? Habt ihr das gemerkt?
Ja, also wir haben das wirklich sehr, sehr hart gemerkt. Also die Verkaufszahlen sind deutlich zurückgegangen. Wobei wir auch noch wirklich verschont gewesen sind. Also wir sind noch sehr gut davon gekommen, weil dadurch, dass ich natürlich auf den 64ern auf dem Amiga auch ein bisschen in der Hacker- und Cracker-Szene unterwegs war, habe ich sehr, sehr schnell eine illegale MP3-Seite erkennen können und habe auch rausbekommen, wer die betrieben hat. Und das war ein Fan aus dem Nachbardorf. Der war natürlich total, nein, er war es nicht. Der Junge war da, ich glaube, der war so 14, 15. Also war wirklich auch ein Hardcore-Fan. Der war natürlich auch erschrocken, wie wir bei ihm vor der Tür standen. Wir haben ihm dann auch gesagt, pass auf, hier passiert nichts. Aber sag uns mal, wer ist denn dieser Seitenbetreiber von den Joker News? Weil die alle unsere Songs da erstmal online gestellt haben. Das war noch weit vor E-Donkey. Und mit dem bin ich dann in E-Mail-Kontakt geraten oder gekommen und habe dann auch gesagt, du pass mal auf, also das nennt sich Projekt Elite, die Cracker haben das damals auch gemacht, wenn irgendwelche Cracker Software produziert und programmiert hatten und die kamen in den legalen Vertrieb, haben die untereinander ausgemacht, das wird jetzt 6 Wochen lang nicht gecrackt, damit man einen Verkaufsvorsprung hat. Und diese Idee habe ich dem Betreiber dieser Seite dann vorgeschlagen. Ich sage, pass auf, wir machen das so. Ihr gebt uns 6 Wochen, wo wir abverkaufen können, wo wir ein bisschen was verdienen können. Ich habe denen auch erklärt, wie sich die Verkäufe zusammensetzen. Damals war eine CD bei 10, 15 D-Mark. Und dann habe ich denen auch erklärt, dass davon eine D-Mark bei uns landet und der Rest drauf geht für Vertrieb, für Grafiker, fürs Pressen. Und das hat er auch alles verstanden. Und der war auch sehr angetan, das mal zu erfahren, weil der normale Konsument weiß ja, der sieht nur, eine CD kostet 15 D-Mark und hat dann gedacht, die Musikindustrie tut sich also in die Tasche. Mhm. Und das hat dann also auch für Verständnis auf seiner Seite gesorgt. Die haben uns dann 6 Wochen Vorsprung gegeben und im Gegenzug haben wir ihnen dann erstklassige aus dem Studio kommende MP3s zur Verfügung
gestellt. Geil.
Ich finde, das ist ein E-Dunk. Cleverer Deal, ne?
Ja.
Ja, E-Dunky, Kazaa. Das sagt mir alles nichts, ne?
Klar, na, nein, natürlich auch nicht. Natürlich, ne?
Hast du noch nie gehört?
Nein. Ich weiß das auch nur, weil ich mich damit gezwungenermaßen beschäftigen musste. Ja. Nein, aber nach diesen ganzen illegalen MP3-Seiten kamen dann halt diese Peer-to-Peer-Systeme und da war dann natürlich dann vorbei mit unserem Projekt Elite. Da haben wir dann aber auch sehr schnell Mittel und Wege gefunden, wie wir das System so ein bisschen infiltrieren konnten. Wir haben also kaputte MP3s auf den Server gestellt, wo dann also ein Teil fehlte oder ein anderes Lied drin war. Und dann haben wir auch dazu geschrieben, jetzt echt kein Fake. Und dadurch haben wir uns natürlich auch wieder so einen kleinen Vorsprung erarbeiten können. Diese Idee wurde dann auch später von der EMI Recordings aufgenommen. Das kam das neue Herbert Grönemeyer Album, ganz am Anfang 30 Sekunden nochmal Herbert. Und dann kam ein Cut mit einer netten Stimme. Lieber Musikfreund, wir freuen uns, dass du Interesse an diesem Produkt hast, aber geh doch bitte in den Laden und kauf das.
Okay.
Das war dann für uns eigentlich auch die Idee für ein Geschäft, was wir dann den damaligen Labelbetreiber auch vorgeschlagen haben. Wir wollten also Server aufstellen wo eigentlich nur defekte MP3-Dateien drauf sind. Und das Peer-to-Peer ist ja so aufgebaut, dass man nicht nur von einer Quelle runterlädt, sondern von verschiedenen Quellen gleichzeitig. Mhm. Und wenn man dann natürlich das Pech hat, von einer Quelle runterzuladen, die ein defektes MP3 hat, ist das MP3, was man runtergeladen hat, kaputt. Mhm. Und unsere Geschäftsidee ist eben gewesen, somit unsere Abverkäufe auch ein bisschen gewissermaßen zu schützen und diesen Service anderen Record Companies anzubieten. Dann kam aber die Aussage, nein, die Leute wollen CDs haben, MP3, Internet, das setzt sich alles nicht durch, Hokus Pokus. Und man konnte halt merken, dass sie von dem ganzen Konstrukt keine Ahnung haben. Wie es dann zu spät gewesen ist, war dann wieder das, was in der Musikindustrie vorherrscht. Dann kam die Panik, dann kam die Ablehnung und so ist es ja jetzt auch mit der ganzen KI-Geschichte. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele, die dagegen vorgehen. Die Musikindustrie versucht wieder, Kohle rauszuziehen, indem jetzt Udio und Sono verklagt werden, weil ja die gesamte Musik, die dort generiert wird, ja eigentlich nur eine Melange ist von dem, was die Algorithmen gelernt haben. Und da wollen die Plattenfirmen jetzt Geld haben. Davon werden natürlich leider die Musikschaffenden, die diesen Content geschaffen haben, der als Quelle dient, nichts abbekommen. Das ist eben das System dieser großen Major Companies.
Klar.
Und das macht die Sache für uns natürlich auf der einen Seite auch wieder zu einem größeren Verlustgeschäft. Also für uns Kreativen wird es dann wieder schlechter, damit Geld zu verdienen. Aber auf der anderen Seite bietet sich mit der KI natürlich auch eine Möglichkeit. Also ich habe für mich einfach erkannt, dass die Möglichkeiten und die Tools, die da jetzt entstehen und auch schon dort sind, für mich einfach Werkzeuge sind, die ich auch nutze. Es nutzt ja nichts, das zu verteufeln. Es ist ja da. Also nutze ich es zu meinem Vorteil.
Mhm. Also ich glaube, das ist auch ein Unterschied. Also zuerst, ich habe eigentlich noch zwei Fragen. Eine noch bezüglich der Bereitschaft, für Musik Geld auszugeben. Das kam ja dann schon durch diese Download-Plattformen, wie beispielsweise halt auch Apple Music oder beziehungsweise iTunes damals, ne?
Ja, also durch diese großen Plattformen, die dann entstanden sind, Spotify. Also Spotify, muss man auch wissen, ist eigentlich aus der Idee heraus entstanden, diese ganzen illegalen Download-Plattformen zu legalisieren. Also seine Idee ist halt gewesen, dass man für Musik nichts bezahlt, aber die Content-Creator halt dann doch noch Geld damit verdienen können. Da hat die Musikindustrie am Anfang auch wieder abgewiegelt, so wie sie das immer macht. Sie kannibalisiert sich dann aber auch, indem sie dann eigentlich auch nichts Neues macht, sondern immer wieder nur die alten Geschäftsfelder versucht, neu abzukassieren. Und die haben sich also auch verwehrt gegen diese Idee. Aber irgendwann haben sie halt gemerkt, es geht nicht mehr anders. Und dann haben sie sich beteiligt. Und jetzt gehört Spotify zu einem großen Teil der Major Companies mit. Und das Schlimme ist dann wieder für uns Kreativschaffenden, wir liefern den Content, bekommen ganz, ganz miese Beteiligungen. Also das ist aktuell, was bei mir, ich habe es in der letzten Abrechnung gesehen, 0,0004 Cent für ein Play. Kann man sich ja ausrechnen, wie oft man die Songs hören muss. Das Geld, was die Plattenfirmen dann mit, also Spotify macht ja keinen Gewinn, weil die Musikindustrie die ganze Kohle rauszieht. Mhm. Und dann kam es halt doch dazu, dass die Verkaufszahlen auch wieder gestiegen sind. Die Musikindustrie, also die großen Major Companies, verschreiben jetzt Rekordzahlen. Also das ist, die machen Umsätze und Gewinne. Das gab es zu Vinylzeiten nicht, das gab es auch zu CD-Zeiten nicht, weil ja jetzt eigentlich gar keine Kosten mehr da sind. Nur bei uns, die den Content liefern, kommt immer weniger an. Deswegen kostet auch eine Konzertkarte von Madonna mittlerweile 400 Euro und nicht mehr 40, weil die natürlich ihre Kohle verdienen will und sie verdient das nicht mehr über die CDs, also macht es über die Konzerte. Das ist immer so, das sind diese zwei Seiten einer Medaille.
Ja, ich war neulich auch auf einem Konzert, da waren im Endeffekt 35 Leute, so ein kleines Konzert im Blue Shell, kam jemand aus, ein Songwriter aus North Carolina, da kostete die Karte aber 27 Euro, also, ja. Ne, das ist schon echt krass. Aber bei KI würde ich es ganz gerne von zwei Seiten einfach betrachten. Also KI-Tools innerhalb der Musikproduktion, beispielsweise, keine Ahnung, Neutron oder sonstige Geschichten oder Udio, Suno, können natürlich helfen. Bin auch ein Fan davon. Auf der anderen Seite können wir vielleicht an der Stelle mal die Konsumentensicht beleuchten. Ich habe tatsächlich neulich mit einem Kumpel gesprochen und war völlig perplex und fast aufgelöst. Also, weil der hat mir erzählt, er fände es geil, wenn er in einer gewissen Stimmung ist und bei Spotify eben ein Genre konsumiert, ja, und er, dass der Algorithmus ihm dann aber halt irgendwann andere Musik spielt, nervt ihn. Er würde dann sogar es besser finden, wenn Spotify ihm KI-generierte Musik ausspielen würde, innerhalb dieses Genres, dass er, auf das er gerade Bock hat. Und ich glaube, das könnte ja wiederum voll das Geschäftsmodell sein für solche Streaming-Plattformen, einfach KI, ja, ja. Künstler zu erstellen und dann einfach die Musik dort anzubieten, wo noch nicht mal irgendwie ein Artist dahinter setzt, steht, der irgendwie auch Kohle kriegt. So. Also ist sag, ja sowieso
sag's
wenig.
Nicht zu laut. Sag's nicht zu laut, Feind hört mit. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das so gemacht wird. Mhm.
Ja.
Und das, also ich mache es ja zum Beispiel auch so. Also ich habe mich ja sehr, sehr früh mit diesen ganzen Möglichkeiten beschäftigt, weil ich also auch abwägen wollte, ob das für mich als Produzent dann halt auch irgendwann mal gefährlich wird, ob ich dann also als Songwriter und Komponist ersetzt werde oder ob Komponisten und Songwriter ersetzt werden. Also ich bin von Komponist bin ich ganz weit weg. Deswegen nutze ich die KI, weil ich kann der KI halt einfach sagen, mach mal das und das und das und das. Und dann höre ich mir das an. Und wenn mir das gefällt, habe ich eine Idee. Also ich fange nicht bei Null an. Früher habe ich das halt so gemacht, ich habe mir die Rhythmik einer Melodie von Track A genommen und habe mir die Akkorde von Track B genommen und habe das dann zusammengemodelt, um eine eigenständige Melodie zu haben. Oder ich habe klassisch gecovert. Das hat mal funktioniert, mal nicht. Jetzt hacke ich in die KI rein, mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes und habe sofort Ideen, wo ich mir dann einen Stem rausziehen kann für neue Songs. Und ich habe also auch bei YouTube mal einen Versuch gestartet. Dort habe ich 3 oder 4 rein KI-generierte Tools ausgefahren. Das eine nennt sich Dystopia, das andere ist so eine Lo-Fi-Geschichte. Da fange ich jetzt auch noch an, so ein bisschen Balearic-Sound da zu machen, weil ich auch aus den 80ern komme, natürlich auch Synthwave und Synthpop-Geschichten gemacht. Die sind rein KI generiert, die habe ich halt nur nachgemastert. Leider muss ich sagen, dass man da mehr Response drauf bekommt, wie auf die eigenen Produktionen. aber mit dem dort generierten, also vielleicht irgendwann mal generierten Geld, momentan habe ich nur 1000 Follower oder so, das, oder 2000, da kommt noch nicht viel bei rum. Schaffe ich mir dann aber wieder Zeit, die ich dann für die Musik nutzen kann, die vom Herzen kommt, die ich so produzieren möchte. Auch meine Cover, meine CD-Besprechung, also die Texte, die Promotion-Texte, das lasse ich mir mittlerweile alles von der KI machen. Das ist natürlich für den Grafiker schlecht, weil er macht jetzt keine CD-Cover mehr für mich. Aber für mich ist es halt einfacher, weil das sind kostenlose Tools. Ich muss auf niemanden warten. Aber das, was rauskommt, ist halt sehr oft, das sind ja Zufallsprodukte. Ich kann zwar sagen, mach mir einen Hip-Hop-Song mit einem deutschen Text, aber ob der Song, der rauskommt, gut ist, dafür wird es immer noch die Menschen brauchen, die dann den Song, wenn du was im Kopf hast, der das so umsetzt, wie du das haben möchtest. Das kann KI noch nicht. Ich glaube, das wird auch noch lange, lange dauern, bis dass man der KI wirklich so detailliert Bescheid sagen kann, mach ein Intro mit den Instrumenten, dann kommt ein kurzer Break, dann machst du diesen Effekt. Also Künstler haben ja was, die haben eine ganz, ganz genaue Vorstellung von dem, was sie haben möchten. Und KI ist immer noch Zufallsprodukt. Wobei es ist ja auch gar keine Intelligenz. Es wird ja nur irgendwas genommen. Da kommt wieder das Kannibalisieren, was es schon mal gegeben hat, was neu zusammengewürfelt wird. Dafür will die Musikindustrie wieder Geld haben. Was ich absurd finde, weil ich mache ja nichts anderes. Die ganze Musik, die ich über 30, 40, 50 Jahre konsumiert habe, ist bei mir im Kopf, in meinem Herzen. Und daraus baue ich ja auch meine Tracks. Also ich baue die ja nie aus dem Off. Die kommen ja immer darüber, was ich gehört habe. Da eine Idee, da eine Melodie aufgeschnappt. Und insofern finde ich das absurd, dass die Musikindustrie da jetzt anfängt, Suno und Konsorten abzugrasen.
Ja. Ich habe noch mal eine Frage kurz zurück zu der Phase, wo MP3 dann wirklich so in den Markt eingeschlagen hat. Das war ja eigentlich, mein MP3 ist Mitte der 90er eigentlich entstanden, aber hat seinen Boom dann ja eher so Ende der 90er erlebt, als es dann auch mit dem Internetausbau immer weiter voranging. Wie ist das bei euch im DJ-Bereich eingeschlagen? Also jetzt gerade mal, wir können es ja mal auf zum Beispiel auf Avanzada projizieren. ihr wart ja jetzt nicht so der Top-Act, der auf sämtlichen Samplern und Maxi-CDs war, sondern sicherlich eher auch in der Vinylschiene eher vertreten. Kann ich mir vorstellen.
Wir haben wirklich das Glück gehabt, dass wir auf beiden Medien sehr stark vertreten gewesen sind, durch die gute Arbeit von unserem Label damals. Mhm. Wir haben es also auch tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt mit die größte Kopplung gewesen ist, aber das waren schon TV-beworbene, also eine Bravo-Hits haben wir leider nie geschafft. Mhm. Wir waren aber auf den Viva-CDs waren wir mit drauf, RTL2. Also wir haben da schon wirklich sehr, sehr viel auch auf Kopplungen stattgefunden. Wir haben aber das MP3 für uns auch genutzt als Promotion-Tool. Mhm. Man konnte dann eben auch sehr, sehr schnell, ich habe dann einen Download-Link erstellt, und habe dann befreundete DJs, egal wo die auf der Welt sich befunden haben, dann eine E-Mail geschickt. Hier kannst du dir runterladen, spiel mal, gib mal kurzes Feedback. Und wir konnten auch untereinander, weil wir haben ja nicht im selben Ort gewohnt. Ich habe zu der Zeit nahe Neuss gewohnt. Jimmy war in Nähe der Horst, also das direkt bei Himmerich. Und ich glaube, Pico hatte da schon in Aachen gewohnt. Und dann da immer nur mal so hin und her fahren, CDs hin und her schicken, das dauerte halt alles relativ schnell. Und dann mal so eine Songidee auszubauen, den Jungs dann per E-Mail zu schicken. Dafür haben wir das MP3 größtenteils genutzt. Und wir haben aber schon die Gefahr gesehen, dass das uns auch auf der monetären Seite treffen wird. Aber haben es sofort auch für uns zu unserem Vorteil genutzt.
Ja, aber hat das MP3 denn den Vinylmarkt zeitgleich mit dem CD-Markt beeinflusst oder kam das ein bisschen später?
Das kam schon eine ganze Ecke später. Also man muss dazu sagen, dass die CD-Verkäufe zu dem Zeitpunkt, wie es MP3 kam, eigentlich schon rückläufig waren. Also es wurden nicht mehr so viele CDs verkauft wie ursprünglich Vinyle. Das hat zum Teil auch daran gelegen zu der damaligen Zeit, weil da kommen wir wieder auf dieses Kannibalentum der Musikindustrie. Es wurde wieder, wie es jetzt ganz schlimm ist, gecovert, neu, also alte Songs neu gemacht. Da war eine ganz große Zeit lang, wo sich da nichts neu entwickelt hat. Es gab keine neuen Musikrichtungen. Ich bin in der glücklichen Lage, als alter Sack, den die ganze elektronische Musik wirklich von Anfang an mitgemacht zu haben. Ich habe noch damals Tangerine Dreams gehört von Klaus Schulze und also so ganz abgefahrene Sachen auf WDR 4 oder WDR 5 war das eine Sendung. Dann kam diese Acid-Welle und in Anfang der 90er war ja wirklich so, also jeder Track, der released wurde, hatte einen neuen Sound, einen neuen Stil, ein neues Gewand. Und da musste man einfach, wenn man am Ball bleiben will, immer wieder neue Vinyle kaufen. Mhm. Zumal, wenn wir auch aufgelegt haben, war dann freitags immer im Studio One in Düsseldorf. Freitagsabends hinfahren, Platten durchhören. Jeder hatte so sein Fach durchhören. Die nehme ich, die nehme ich, die nehme ich. In Club fahren, auflegen. Da war man natürlich dann auch schon drauf angewiesen. Dann kamen die CDs. Da haben die meisten Diskotheken und Clubs ihre eigenen CDs gehabt. Da musste man gar nicht mehr viel kaufen und mit viel rumschleppen. Was für uns zum Vorteil war, weil so eine Vinyltasche, die wiegt natürlich auch einiges. Mhm. Wenn man dann im Flieger war, hat man immer gebetet, bitte lieber Gott, lass die Vinylcase, wir haben ja große Flightcases gehabt, lass die auch am gleichen Flughafen ankommen, wo ich auch hin will. Das war dann natürlich dann zum Glück alles dann nicht mehr so. Und mit dem MP3s jetzt mit dem USB-Stick irgendwo hinfliegen, reinstecken, abspielen. Es ist ein Vorteil. Also man sollte nicht nur das Negative in diesen neuen Technologien sehen, sondern auch das Positive. Und das MP3 hat dann eigentlich dem CD-Verkauf so nach einer gewissen Zeit fast den Gnadenstoß versetzt, kann man sagen. Es gibt halt immer noch CD-Verkäufe, aber eine Bravo-Hits hat zu besten Zeiten, ich glaube, 1 Million Einheiten verkauft und die sind jetzt weit unter 50.000. Mhm. Weil eine CD, da muss man in den Laden fahren. Ich weiß es ja noch selber, ich habe ja damals Maxi-Singles gekauft, schon auch noch bevor ich aufgelegt habe. Da bin ich als kleiner Junge ab in den Bus von meinem Dorf, 20 Minuten genau. In die große Stadt zum Plattendealer. Ich sage, ich möchte die neue Frankie Goes to Hollywood haben, die Maxi. Ha, ist heute nicht da. Ja, dann bist du nach Hause gefahren, nächstes Wochenende wieder hingefahren. Ja. MP3 bist du gehst du auf irgendeine Internetseite, kannst dir das runterziehen, ist es sofort da. Mhm. Auch wieder ein Vorteil. Und man hat natürlich viel, viel, viel mehr Zugriff auf viel, viel Material. Also beim Plattenkauf ist es damals so gewesen, ich musste mich auf das verlassen, was der Einkäufer rangeschafft hat. Es gab zu dem Zeitpunkt, ich meine, weltweit im Monat um die 800 Releases. Was schon eine Menge ist, es kann aber auch in der Woche gewesen sein. Nicht drauf festnageln auf die Zahlen, die sind nicht absolut. Und ich glaube, heute kommen irgendwie zigtausend Musiktitel jede Minute raus. Also es ist ein größeres Angebot. Ja. Das ist auch wieder ein Vorteil. Es ist leichter verfügbar, das Angebot wird größer. Und insofern hat das MP3 natürlich dann dafür gesorgt, dass ich nicht mehr in den Bus musste oder ins Auto, um den Plattenladen zu fahren. Mhm.
Alles klar. Dann machen wir mal ganz kurz einen Werbebreak und senden euch liebe Grüße von unserem Partner Hofer. Denn für alle Studiosofa-Hörer gibt es gerade eine Aktion am Hofer College. Wenn ihr professionell aufnehmen, mischen und mastern lernen wollt und auch von einem Bachelor-Abschluss für eine erfolgreiche Zukunft in der Musikbranche träumt, dann empfehlen wir euch die staatlich zertifizierten Fernkurse am Hofer College, die übrigens die größte Fernschule für Tontechnik und Musikproduktion ist. Damit könnt ihr alles erreichen mit Spaß und von zu Hause aus.
Genau, und Studiosofa-Hörer finden aktuell auf der Seite hofer.de/studiosofa den Gutscheincode Studiosofa5, also Studiosofa groß geschrieben, mit dem ihr 5% Rabatt bei einer Anmeldung bekommt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Sehr gut. Vincent, was habe ich denn für Schutzmöglichkeiten für mein geistiges Eigentum? Also beispielsweise, dass jetzt einfach nicht jeder hergehen kann und beispielsweise Sampling betreiben kann. Das ist eine große Diskussion, ne? Also aktiv kann ich das ja jetzt selber gar nicht unterbinden oder sowas, aber wie ist denn da momentan so die Gesetzeslage? Man kennt beispielsweise diesen ewig langen Gerichtsstreit zwischen Moses Pelham und Kraftwerk, ne? Die sich da um einen Drumloop, glaube ich, kloppen, ne?
Ja, 25 Jahre oder sowas ging das Spiel, ja.
Irgendwie
ja.
Sowas, ne? Wie ist denn überhaupt so der aktuelle Stand, dass jetzt beispielsweise nicht irgendjemand einfach hingehen kann, meinen Track nachproduziert und den auf Spotify hochlädt?
Man hat da tatsächlich, es gibt mittlerweile Services, die das dann anbieten, die haben irgendwelche Roboter im Internet unterwegs, die dann nach solchen Sachen suchen. Mhm. Wenn man auf Plattformen hochlegt, also da ist YouTube erfahrungsgemäß, weil ich ja auf meinem YouTube-Kanal auch Mix-Sets hochlade, die ich auf Twitch aufnehme, sehr, sehr weit vorne. Also kurz nach dem Hochladen eines Mix-Sets bekomme ich dann schon von YouTube eine Meldung, dass es Urheberrechtsprobleme gibt. Das sind dann also keine Strikes, bei drei Strikes ist man ja raus, wie beim Baseball. Das ist nur eine Urheberrechtswarnung und da kann man auf einen Button klicken und dann kriegt man genau angezeigt, was das Problem ist. In der Regel sieht es so aus, dass das Video nicht monetarisiert werden kann, weil der Urheber dafür gesorgt hat, und das mache ich auch mit meinem Label, also ich habe das auch bei mir so eingestellt, dass die Leute keinen Strike bekommen, aber dass die Werbeeinnahmen dann an mich abgerechnet werden, automatisch. Da sorgt YouTube dann für, da brauche ich mich gar nicht weiter drum kümmern. Und es gibt natürlich auch etwas härtere Probleme, was das Urheberrecht angeht. Dann ist dieser DJ-Stream oder dieses DJ-Mix-Set in bestimmten Ländern gesperrt. Aktuell ist das sehr, sehr oft in Russland, Belarus, Weißrussland und Europa und Amerika sind da meistens fein raus, also da passiert mir nichts. Aber eben in diesen Gebieten ist es dann gesperrt und das Video kann halt auch nicht monetarisiert werden. Und dann gibt es noch diese dritte Möglichkeit. Das habe ich jetzt aktuell gehabt. Ich habe jetzt von einem John Carpenter-Track von Escape from New York von Snake Plissken die Titelmelodie nochmal neu gemacht, weil ich bin halt ein Kind der 90er und 80er. Und da habe ich auch wieder eine Urheberrechtswarnung bekommen von YouTube. Und da wurde mir sogar angeboten, dass ich anteilig, weil es ja eine Coverversion ist, an den Einnahmen beteiligt werden kann. Aber trotzdem ist noch der Originalanbieter in der die Werbung dann schaltet. Aber ich bekomme eine Beteiligung. Da läuft das alles sehr, sehr automatisiert. Ich denke mal, dass es bei anderen Plattformen auch so ist. Twitch hat ja jetzt mittlerweile auch dieses völlig absurde DJ-System da eingeführt. Da laufen ja auch irgendwelche Algorithmen mit und die dann gucken, ob du verbotenen Content spielst, ja, nein. Die ganzen Verkaufsplattformen, die tun sich da, glaube ich, sehr schwer. Denen ist das also im Grunde auch Schnurzpiep, ob sie jetzt eine legale Version verkaufen oder eine illegale Version. Was Sampling angeht, ist man wirklich darauf angewiesen, so wie es bei uns ist, treue Fans zu haben, die einen darauf hinweisen. Du, da ist mal wieder ein Bootleg von euch unterwegs, der und der. So ist übrigens auch dann 2016 nochmal das Remake von der Go entstanden, weil Dimitri Vegas und Like Mike hatten eine Bootleg-Version gemacht, die sie in ihren Shows gespielt haben. Und da sind wir dann darauf aufmerksam gemacht worden. Dann haben wir, wenn sowas passiert, wir sind da eigentlich die Stressfreien. Wir schicken da nicht gleich den Anwalt, weil wir haben diese Erfahrung gemacht in der Vergangenheit. Da hatten wir Probleme mit Jun vor vielen, vielen Jahren. Die haben uns direkt einen Anwalt auf den Hals gehetzt. Dann haben wir mal von der Bellissima, das haben wir auch nur angeboten an die Labels. Das war dann nicht mal veröffentlicht. Da haben wir dann auch Anwalt vom Post bekommen. Also Post vom Anwalt, also ganz, ganz wild. Und da, so sind wir nicht. Wir suchen da auch dann immer das Gespräch dann mit den Leuten, die das gemacht haben. Und so haben wir den Dimitri Vegas und Like Mike dann auch angeboten, das legal zu veröffentlichen. Das ist dann damals rausgekommen, Wolfpack versus Avanzada, Dimitri Vegas und Like Mike, Remix. Da habe ich dann auch nochmal einen Remix beigesteuert. Der war der erfolgreichste im Pack, heute noch sehr stolz drauf. Und die Jungs haben es dann auch in ihre Show nach Ibiza ins Amnesia eingeladen. Und da haben wir auch zweimal, einmal mit Armin van Buuren, einmal mit Niki Romero, mit den Jungs da aufgelegt. Das war also auch sehr, sehr nice. Und wir haben aktuell wieder so einen Fall, wo ein Bootleg aufgetaucht ist. Und wir suchen da immer das Gespräch und finden da eigentlich auch immer eine Lösung. Aber man hat tatsächlich sehr, sehr wenig Chancen, da überhaupt eine Nase dran zu kriegen.
Okay.
Und schützen kann man sich auch kaum. Also da ist man eigentlich darauf angewiesen, dass das alle Content-Anbieter entsprechende Algorithmen bereitstellen, die das erkennen.
Ja. Aber Gesprächssuchen finde ich dann ein super Stichpunkt. Also gerade wenn du sagst, 2016 zum Beispiel, gerade 2016, ja. So große EDM-Welle, Dimitri Vegas und Like Mike da quasi auf dem Peak, ne, ganz oben.
Ja.
Und was dann ja auch wiederum einen total positiven Backlash auf euch haben kann, ja. Wenn so ein Track von denen gespielt wird, den vielleicht vorher die Leute gar nicht kannten, ne? Und dann kommt halt heraus, okay, Moment, das Original ist von, wann war es, 99 oder so, glaube ich, ne?
1999, ja.
Avanzada, okay, was ist das denn? Höre ich mal rein, ne? Dass halt auch das Original dann wieder gespielt wird, ne? Also es ist im Endeffekt eine Art auch Werbung.
Ja. Ja, und deswegen sind wir da also ziemlich entspannt. Also ich habe auch tatsächlich dann feststellen können, dass die GEMA-Einnahmen natürlich wieder deutlich angestiegen sind.
Mhm.
Es gab dann natürlich auch wieder noch mehr Bootlegs und Remakes davon. Mhm. Und aber auch die Verkaufszahlen haben wieder angezogen.
Ja.
Also die Streamzahlen hatten angezogen und das nicht nur bei der Go, sondern auch bei anderem Content, den wir damals unter Avanzada veröffentlicht hatten. Wir hatten ja mehrere Singles. Und das war ein deutlicher Impact und deswegen verteufel ich das gar nicht. Ich verstehe auch nicht, warum die Musikindustrie da jetzt Twitch so Probleme gemacht hat, anstatt diese Möglichkeit zu sehen, die Twitch ihnen auch bietet. Sie hätten ja ohne weiteres eigene Accounts machen können für ihre Künstler, wo sie den kompletten Content des Künstlers von morgens bis oben, von morgens bis abends runterspielen, wo sie Konzerte ihrer Künstler streamen, wo sie, wenn es ein DJ-Act ist, auch vielleicht mal ein Live-Set hätten gemacht und hätten sich das Geld mitgenommen. Denn aufgrund der oftmals sehr, sehr schlechten Deals, die aktuelle Produzenten eingehen, das ist die sogenannte 360-Grad-Deals. Also wir haben ja früher noch sehr, sehr gut verdient an Verkauf. Heute wird das wird ja immer weniger. Hätte die Plattenindustrie, also die Musikindustrie, die Majors, sich da richtig viel Geld in die Tasche tun können.
Mhm.
Aber die haben sich natürlich gesagt, wir machen das ganz anders, das macht Arbeit, wir verklagen Twitch notfalls und greifen da jetzt die Kohle ab. Und wenn ich als DJ bei Twitch ein DJ-Set mache, das ist ja das Absurde, ich kaufe die Vinyl, die CD, das MP3, dann streame ich das und dann kriege ich von meinen Donations und von meinen Subscriptions Geld abgezogen, was an die Musikindustrie fließt.
Mhm.
Also ich bezahle das MP3. Ich mache Werbung für ihre Künstler, für ihre Produkte und muss doppelt dafür bezahlen. Und wenn das nicht absurd ist, weiß ich es nicht.
Ja.
Also ich finde das ganze System, wir kommen da wieder auf dieses Geldgeilheit. Und wenn man sich die Geschichte der Musikindustrie anschaut und einige einschlägigen Biografien, unter anderem Ozzy Osbourne hat sehr, sehr viel darüber berichtet, wie die früher wirklich verarscht worden sind von der Musikindustrie. Also es ist jeden, der mit Musik anfangen möchte, kann ich nur raten, besorg dir erstmal einen guten Anwalt, der deine Verträge checkt.
Man sieht es ja auch eigentlich bei, gerade jetzt, wenn du Twitch als Beispiel nimmst, da wo Twitch eigentlich herkommt, nämlich vom Game Streaming, ne, das haben sicherlich auch am Anfang mal Leute gedacht, ja Moment, wenn da jetzt die Spiele quasi gezeigt werden, warum kaufen sich die Leute die da noch? Die können ja dann schon sehen, was im Spiel passiert, aber genau deshalb eben, ne, um dann zu sehen, okay, sehen, ja, aha, das sieht sehr interessant aus, okay, möchte ich vielleicht selber spielen oder einfach durch absurde Situationen, die passieren durch einen unterhaltsamen Streamer, der einfach dann die Leute mitreißt und begeistert, ne, und dadurch, ja, es ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine Werbeveranstaltung, indirekt quasi, ne, für das Produkt, ne.
Das ist sogar die beste Werbung, ja, das ist sogar die beste Werbung, die du haben kannst, weil du hast de facto null Streuverlust, weil die Leute, die sich, also ich habe damals sehr, sehr oft, ich bin da durch Zufall drauf gekommen, auf den Kanal vom Gronkh, der hat sehr viel Red Dead Redemption gespielt und hat da diese ganzen Glitches gezeigt.
Ja.
Und ich habe mich da wirklich über eine Stunde lang so kaputt gelacht.
Mhm.
Ich kannte das Spiel ja gar nicht. Ich habe eine Playstation, aber ich kannte das Spiel nicht.
Mhm.
Und allein aufgrund dieser YouTube-Videos vom Gronkh wollte ich unbedingt dieses Spiel haben. Mhm. Oder wenn ich ein anderes Spiel habe, ich warte, ich kaufe das nie, wenn das sofort rauskommt. Erstens sind oft noch Bugs drin und dann warte mal lieber. Und dann wird es auch noch ein bisschen günstiger und dann gucke ich mir bei YouTube die Plays an oder auch bei Twitch und ich kann viel genauer entscheiden, interessiert mich das Spiel wirklich oder, weil das, was in der Werbung gezeigt wird, und sind wir mal ehrlich, das sind dann so die Top 30 Sekunden, wie bei jedem Kinofilm. Mhm. Yeah. Und am Ende ist man dann enttäuscht und das erspart man sich so einfach. Und diese Möglichkeit sehe ich auch für die Musikschaffenden bei Twitch. Mhm. Mach doch, wenn du einen Künstler XY unter Vertrag hast, der schon über eine gewisse Konzerthistorie verfügt, mach Videos. Es gibt ja meistens dann auch die Videos. Du hast die Musikvideos von deinem Künstler, du hast die Konzerte, du hast den ganzen musikalischen Content. Stream den von morgens bis abends und mach Leute auf deine Produkte aufmerksam und verdien Geld, wenn du eine Subscription bekommst. Es gibt bestimmt genügend Fans, die, jetzt um mal wieder bei Madonna zu bleiben, die einen Madonna-Kanal einfach, weil sie Madonna toll finden. Die würden es liken, die würden eine Subscription machen, eventuell ein paar Bits springen lassen. Ist doch Geld, was du einnimmst. Ist doch eine Möglichkeit. Aber verteufel es doch nicht gleich von vornherein.
Ja, bei Twitch würde mich jetzt noch interessieren, würde es da nicht Sinn machen? Oder beziehungsweise, welche Rolle spielt da die GEMA? Da müsste doch auch eigentlich irgendwie ein Deal bestehen.
Noch gar keine anscheinend. Okay. Das Lustige an der Sache ist ja, das Geld, was jetzt abgeführt wird, das ist ja über die RIA, über diese amerikanische Musikindustrie-Vertretung entstanden, diese Abgaben. Da werden ja im Grunde nur die Masterrechte, sage ich jetzt mal, abgegolten. Also es geht sich ja nur darum, dass du diese Titel verwendest, weil du diese CD oder diesen Track benutzt. Das hat wieder nichts mit diesen Aufführungsrechten zu tun, wo die GEMA mit ihren entsprechenden Partnern in den jeweiligen Ländern zu tun hat. Normalerweise sieht es in Deutschland so aus, wenn du eine Veranstaltung fährst, wo auch Musik öffentlich gespielt wird, selbst wenn du eine Zahnarztpraxis hast, wo dann Musik öffentlich gespielt wird, musst du auch GEMA-Gebühren bezahlen.
Pornokabine.
Ja, auch. Also je nachdem, welche Musik da läuft.
Das ist so geil. Auch. Ich komme da einfach nicht drüber weg, dass man da Pornokabine angeben kann, wenn man einen GEMA-Track, wenn man einen Song bei der GEMA anmeldet. Das ist also, so geil.
Anscheinend scheint da wirklich irgendeine Musik zu laufen. Ich mag nicht wissen, was es ist. Aber in der Tat ist man natürlich GEMA-pflichtig. Und auch wenn du eine Diskothek betreibst, musst du GEMA abführen. Wenn du ein Schützenfestzelt machst, was völlig absurd meiner Meinung nach auch wieder ist, wenn du einen Kindergarten hast, wo St. Martins Lieder dann gesungen werden, auch. Da sollte man meiner Meinung nach, und ich bin GEMA-Mitglied, ich verdiene damit ja auch einen Teil meines Einkommens, und da muss ich als GEMA-Mitglied sagen, Leute, hört mit diesem Blödsinn auf. Sobald das in den Bereich reingeht, Kinder, Erziehung, Wohltätigkeit, Kultur, hört auf mit dem Blödsinn, da Geld verlangen zu wollen, weil das sind wirklich dann keine Unsummen. Fangt lieber an, das Geld, was ihr einnehmt, gerechter an die Musikschaffenden zu verteilen. Nicht alles zu Dieter Bohlen, sondern auch ein bisschen was zu den Kleineren. Und insofern ist das mit der GEMA natürlich ein Problem, aber YouTube hat mittlerweile ja einen Deal mit der GEMA. Gab es ja auch diese Sperre, ja, YouTube, GEMA hat gesperrt und sowas, was ja Quatsch ist. Das hat ja YouTube damals nur gemacht, um Stimmung gegen die GEMA zu machen, um einen besseren Deal zu bekommen. Andere nationale oder internationale Gremien haben da sehr, sehr schnell den Deals von YouTube zugestimmt. Die GEMA hat aber gesagt, wir wollen für unsere Mitglieder einen fairen Share haben und haben dann länger gekämpft und haben den auch zum größten Teil nicht ganz bekommen, aber sie haben deutlich mehr bekommen wie andere. Und die haben Twitch wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm, weil normalerweise müsste Twitch auch an die GEMA abführen. Mhm. Ja, das werden die sich wieder bei uns holen.
Genau, weil stelle ich mir vor, da ist so ein DJ, wie du eben auch gesagt hast, ne, der kauft sich Platten und legt die dann da auf, also legt Songs von anderen Künstlern auf und macht da quasi seine Aufführung, dann müsste es ja eigentlich auch über die GEMA laufen. Ne? Deshalb habe ich mal gefragt. Naja, okay.
Also das ist mein Wissensstand. Es kann natürlich sein, dass da schon Verhandlungen im Hintergrund laufen, weil die Verhandlungen mit der Musikindustrie, mit der amerikanischen, sind ja auch anfänglichst auch im Hintergrund gelaufen. Also es sah so aus, wie ich angefangen hatte mit meinen DJ-Sets auf Twitch, konnte es dann auch sehr schnell passieren, dass man eine Urheberrechtswarnung, dass man einen Strike bekommen hat. Das hörte irgendwann mal auf. Dann gab es gar keine Strikes mehr. Und ich habe auch noch im Freundes- und Bekanntenkreis nicht mehr gehört, dass irgendjemand diesbezüglich Probleme bekommen hätte. Da war bei uns schon so die Alarmglocken, da passiert irgendwas im Hintergrund. Und so ist es dann ja auch gewesen. 2 Jahre später kam dann das DJ-Programm.
Okay. Ja, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wie man sein geistiges Eigentum quasi schützen kann und festgestellt, okay, so wirklich geht das nicht. Also das heißt, Roboter oder so durchforsten dann irgendwie nach Ideen, die man mal in anderen Songs hatte. Aber auf der anderen Seite hört man ja im Radio, ich sag's ja immer wieder hier wöchentlich, immer mehr die 90er in aktuellen Tracks. Ich war neulich, habe ich entgeistert im WDR 4 gehört, Wes mit Alané. Also da dachte ich so, okay.
Ist auch schon einiges da draußen, ne?
Ja, aber so langsam denke ich mir, Leute, okay, alles klar, die machen von nix halt einfach. Aber das heißt, da muss ja irgendwie ein Potenzial sein, mit solchen Coverversionen auch Geld zu verdienen. Wie macht man das?
Ja, der Vorteil ist, und da komme ich dann wieder mal auf die Mechanismen in der Musikindustrie, ist, die Musikindustrie hat früher ja dafür, die haben ja Künstler aufgebaut. Also Frank Farian ist ein sehr gutes Beispiel. Der hatte damals zwei Mädels gecastet, die konnten nicht singen, die konnten nicht tanzen, die sahen aber gut aus. Die hat er sich dann geschnappt, dann hat er den Gesangsunterricht gegeben. Nee, das war noch weit vor diesen beiden Jungs. Weil damit ist natürlich dann auch gleichzeitig Milli Vanilli erklärt. Milli Vanilli ist ja nicht die erste Fake-Kombo und gerade auch nicht in der Musikindustrie. Aber er hatte dann, ja, nein, doch davor. Aber bei Bonnie M. hat es schon angefangen. Oder das waren somit die Anfänger. Und er hat diese zwei Mädels genommen, hat einen Song für die geschrieben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hießen. Er hat den Tanzen beigebracht, hat den Gesangsunterricht gegeben, hat die Songs geschrieben und dann hat die Plattenfirma mit Werbung, mit Auftritten dafür gesorgt, dass die praktisch am Markt stattfinden und auch, das ist auch ein Hit geworden. Fly Robin Fly, wie ist der Titel, glaube ich, damals. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube, der Titel war es. Da ist das aufgebaut worden. Da hat auch die Musikindustrie einen Künstler gesigned, hat den auf Tour geschickt, Promotour durch die Radiosender, Auftritte organisiert und hat ihn dann praktisch monatlich bezahlt. Der hatte also ein Gehalt. So wurde ein Künstler aufgebaut. Heute geht die Musikindustrie gerade in die Major Companies eigentlich nur noch hin und nimmt fertige Produkte. Also wenn ich irgendwo einen Titel anbiete, ist die erste Frage, ist das schon ein Hit? Hast du ein Video? Und wie viele Follower hat die Instagram-Seite? Dann sage ich so, das ist doch dein Job. Du bist da die Plattenfirma. Mhm. Also die kaufen nur noch fertige Produkte, fertige Hits, das mit schlechten Verträgen. Und wenn ich einen Hit habe, dann muss ich doch nicht zu einer Plattenindustrie gehen und zu einem Label. Dann mache ich das ja selber weiter. Und die haben aber auch erkannt, dass man mit altem Repertoire halt sehr, sehr gutes Geld verdienen kann, weil bei den Leuten, kenne ich, habe ich schon mal irgendwo gehört, erinnert mich an früher. Und natürlich die ganz neuen Kunden, die das von früher gar nicht kennen, weil sie halt einfach auch zu jung sind. Bei denen funktionieren die Dinger aus irgendeinem Grund auch, weil diese Songs, die gecovert werden und wurden, da ist ja irgendwas in diesem Song drin, was Menschen anspricht. Oder da ist irgendwas mit der Melodie oder es ist ein bestimmtes Noise oder die Stimme vom Sänger. Mhm. Irgendwas ist ja catchy, das hat ja schon mal funktioniert. Und bevor ich was Neues mache und in Gefahr laufe, dass das keine Sau interessiert, nehme ich lieber irgendwas, wovon ich weiß, okay, das ist ein Hit, ich kann das rausballern. Der ganze Produktionsprozess geht schneller, ich muss mir keinen Kopf machen um die Melodie, ich muss mir keine Gesangshooks schreiben. Es ist ja schon alles da. Also das, was ich mit meinen KI-generierten Songs machen die dann eben mit dem alten Repertoire. Was für uns auch wieder Vorteil ist, weil so unsere alten Sachen ja auch immer wieder mal aufploppen.
Ja.
Ja.
Wieder die beiden Seiten der gleichen Medaille.
Mhm. Ja. Ich habe gerade mal noch mal kurz über Frank Farian recherchiert. Ich meine, er wurde zwar nicht im Saarland geboren, aber hat dann lange Zeit dort gelebt, in Altenkessel, wo auch ein sehr guter Freund von mir lebt. Viele liebe Grüße. Aber ich habe gerade festgestellt, die Geschichte von Milli Vanilli wurde verfilmt, kam Dezember 2023 in die Kinos und Matthias Schweighöfer hat Frank Farian gespielt. Das war mir noch nicht bewusst.
Ich wollte den immer mal angeschaut haben, weil der war, glaube ich, mittlerweile oder ist mittlerweile auch bei Netflix. Ich habe eine Dokumentation über Frank Farian gesehen, die meine Sicht auf ihn so ein bisschen verändert hat. Mhm. Da ging es also auch größtenteils um Milli Vanilli. Es war also eigentlich mehr so eine Milli Vanilli-Dokumentation wie eine Frank Farian. Aber er hat da natürlich auch mit Mitteln gearbeitet, die ich heute kritisch sehe, die ich ja nicht mehr so dolle finde. Aber für mich ist er halt musikalisch gesehen halt ein Vorbild, wie Harald Faltermeier, Jan Hammer, der mit Miami Vice einer der genialsten Soundtracks geschaffen hat. Oder
total.
XLF von Harald Faltermeier ist natürlich auch Bombe. Ja. Also das sind Titel und Tracks, die mich, das sind Legenden. Die haben mich also auch beeinflusst und auch in meinem Sound, so wie ich heute klinge und was ich heute mag und produziere, beeinflusst. Und da gehört Frank Farian einfach dazu, weil ich auch den Erfolg, den er mit seinen Produkten hatte, also das muss man erstmal schaffen. Das ist das ist schon respektabel.
Ja. Da geht mir ähnlich. Auch in der Kindheit sehr viel Boney M. gehört, ja. Wo dann auch beispielsweise die männliche Stimme darin ist Boney, ist, Gott, ich weiß nicht Boney M., ist Frank Varian, ne?
Ja.
Und nicht, ja, wer heißt er, glaube ich, Bobby Farrelly?
Bobby Farrell war.
Ja, der
Gott hab ihn selig. Ich glaube, der ist jetzt leider auch schon nicht mehr da.
Ich glaube auch, ja. Nee, alles klar. Wie würdest du sagen, beeinflusst die Kannibalisierung im Musikbusiness Künstler und Produzenten und welche Strategien helfen, sich da anzupassen?
Also es ist insofern natürlich für jeden ratsam, sich diesem Trend nicht zu verweigern. Mhm. Also, ob man den mag jetzt oder nicht, es sei ja mal dahingestellt. Also Musik sehe ich in zwei Schienen. Ich sehe diese Musik, die mein Herz von mir fordert und meine Seele und mein Gefühl, wo ich eine Gänsehaut bekomme, wo ich Tränen in den Augen kriege, wenn ich die mache, wenn ich die spiele und wenn ich die Reaktion vom Publikum sehe oder von Leuten dann Kommentare bei YouTube bekomme. Das ist die Musik, die kommt aus mir, die ist so, wie ich bin, das bin ich. Mhm. Und dann gibt's eben die mir das Brot und die Miete bezahlt. Und die muss natürlich nicht zwingend qualitativ hochwertig sein. Und die muss dann aber auch leider gezwungenermaßen den Trends folgen. Weil wenn ich gegen den Trend schwimme, kann ich natürlich Glück haben, dass ich genau zu diesem Zeitpunkt so gegen Trend bin, dass ich wieder den nächsten Trend setze. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr gering. Also schwimm da mit, nutze alle nur erdenklichen Tools, die dir helfen können. Sei es Suno, sei es Stem-Splitting, Mastering-Plugins, auch wenn die mich natürlich in Anführungsstrichen erstmal arbeitslos machen. Aber dein Sound wird schon besser klingen, wie nur grob gemischt. Und wenn du das dann einem Label schickst, und das Problem bei vielen A&R-Managern ist einfach, die können gar nicht mehr abstrahieren. Das war auch damals schon zu unseren Zeiten. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da habe ich einen ungemasterten Track vorgespielt. Da hat der A&R-Manager gesagt, das klingt aber scheiße. Guck mal, die anderen sind ja viel lauter.
Ja.
Ich sage, ja, unser Track ist noch nicht gemastert. Da hat er mich angeguckt, als wenn er sagen würde, was ist Mastering?
Ja.
Und so ist es heute halt auch noch. Wenn du einen ungemasterten, leisen Track zu einem Label schickst, dann sagt der A&R-Manager auch so, ja, aber das ist ja gar nicht so fett und gar nicht so breit, wie das bei Dimitri Vegas und Like Mike ist. Mhm. Klar, weil es ist nicht gemastert. Das heißt, nutz diese Tools. Und wenn es dann wirklich in diese Richtung geht, dass du sagst, okay, ich möchte meinen Sound verbessern, dann gibt es ja auch jede Menge Tools, die dir da Resonanzen rausziehen, die Bass sauber räumen, wenn du mit einer fetten Kick arbeitest. Nutz diese ganzen Tools, egal was andere Leute sagen. Es ist ja erstmal, um weiterzukommen. Und wenn du dann den Punkt erreicht hast, wo du dann vielleicht mal zu einer oder eine Release in Aussicht bekommst, dann gibt es zum Mastering-Engineer, der dann das letzte Quäntchen noch rausholt, wenn es die Plattenfirma nicht tut. Früher ist es die Aufgabe der Plattenfirma gewesen, das Mastering zu bezahlen. Das ist dann halt auch entsprechend immer verrechnet worden, aber da hat man ja auch noch einen Vorschuss bekommen. Mhm. Kriegt man ja heute auch nur noch ganz, ganz selten. Dann hätte man es auch vom Vorschuss bezahlen können. Nutze die Tools. Mhm. Guck immer rechts und links und auch wenn was Neues da ist. Und wie gesagt, nicht erst die Gefahr sehen. Versuch zu erkennen, wo das Potenzial drin liegt, dass es für dich nützlich wird. Mhm. Dass du es für dich nutzen kannst. Und mehr kannst du eigentlich in der heutigen Zeit gar nicht mehr machen. Und dann musst du halt darauf hoffen, dass du an eine gute Plattenfirma gerätst, die auch an dich glaubt und die dich nicht nur aussaugt wie so ein Vampir. Leider ist es halt so, dass sehr, sehr viele Künstler, die dann bei einem Label gesigned haben, die Erfolg hatten, dann irgendwann auch weggegangen sind und eigene Labels gegründet haben. Das machen die ja nicht, weil die sich da wohlgefühlt haben oder weil die da fair behandelt worden sind, sondern das hat ja Gründe. Wenn ich bei einem Label fair behandelt werde, dann bleibe ich da, weil die nehmen mir sehr viel Arbeit ab. Wenn ich mein eigenes Label gründe, ich habe ja ein eigenes Label und einen kleinen eigenen Verlag, dann weiß ich, wie viel administrative Arbeit da dran hängt. Und stell dich breit auf. Und Klappern gehört zum Handwerk. Ich mache es nicht. Ich hasse es. Ich habe einen Instagram-Account, da passiert ganz, ganz wenig. Da sieht man eigentlich nur meine schlafende Katze. YouTube mache ich jetzt ein bisschen mehr. Aber du musst halt auch tatsächlich auf allen möglichen Plattformen stattfinden. Und du darfst auch keine Angst vorhaben, mal Dinge auszuprobieren, die anderen nicht machen. Mhm. Weil im Endeffekt das, was dich dann doch mal weiterbringen kann, ist dann nicht immer das machen, was die anderen machen, sondern auch mal was anderes probieren. Wenn du Glück hast, funktioniert's. Und fahr zweigleisig am besten, dass du wirklich ein sicheres Einkommen hast, weil die Musikindustrie ist halt, dadurch, dass sehr, sehr viele Leute mit den geringen Mitteln, du kaufst dir einen PC, besorgst dir ein bisschen Software, kannst du Musik machen. Jetzt kommt die KI noch unterstützend hinzu. Das heißt, der gesamte Musikmarkt wird demokratisiert. so wie es damals auch mit den ersten erschwinglichen Synthesizern der Fall gewesen ist. Da konnte man sich, also unser erstes Studio hat natürlich noch richtig Geld gekostet, war aber schon günstiger wie das von der EMI. Das von der EMI hat irgendwie 1,5 Millionen D-Mark damals gekostet und das war vergleichsweise günstig. Und jetzt mit den heutigen Mitteln kann man mit noch weniger monetärem Einsatz Content kreieren. Und dann wird natürlich auch das Angebot größer. Das heißt nicht, dass die Masse wird größer, aber das heißt ja nicht, dass die Qualität besser wird. Es wird schwerer, die Qualität rauszupicken. Und da musst du einfach versuchen, aufzufallen. Mhm. Und wenn das ein durchgeknalltes TikTok-Video ist, was dich dann nach vorne katapultiert, dann ist das ein durchgeknalltes TikTok-Video. Und was die Leute dann über dich denken, so what? Wenn das das ist, was du fühlst, wo du Bock drauf hast, mach's. Weil im Endeffekt was anderes wird dich nicht weiterbringen, außer das versuchen.
Du hast gerade eben noch was angesprochen, was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Du hast von der Musik gesprochen, die vom Herzen kommt, also quasi so die beispielsweise die eigenen Genres, die man favorisiert. Wenn man das Ganze jetzt mal unterteilt, du hast halt deine Lieblingsgenres, deine eigenen und du hast die anderen Genres so drumherum. Ne? Und es gibt ja viele Menschen, die tun sich sehr, sehr schwer, bestimmte Genres einfach zu hören. Die haben so ihre ein, zwei Genres, da sind die drauf festgefahren. Mhm. Das ist das einzig wahre, alles andere ist Teufelswerk. Ne? Und ich persönlich bin der Meinung, in der Musikbranche kann man das so nicht machen. Weil natürlich, jeder hat seine Lieblingsmusik, das ist völlig legitim. Aber sich anderen Genres zu verschließen und die abzulehnen, finde ich halt ganz, ganz schwierig. Weil man kann überall Inspiration rausziehen, Ideen herholen. Ja. Und vor allen Dingen auch, wenn man halt auf einem professionellen Level arbeiten will, dann muss man sich ja trotzdem damit auseinandersetzen und einfach mal beschäftigen, ne? Wie ist dir das so ergangen? Also hast du da auch, musstest du das quasi lernen, in Anführungszeichen, so andere Genres zu akzeptieren, sich da reinzudenken? Ja. Oder wie war das bei dir?
Also das ist bei mir sogar so eigentlich total weird, weil ich habe schon, wie ich angefangen habe, Musik zu hören, immer auch abseits vom Mainstream gehört. Ich habe immer sehr, sehr breit gehört. Es gibt für mich auch heute noch Musikrichtungen, das muss ich nicht haben, das ist ganz klar Schlager. Mhm. Und aber auch, so absurd es jetzt auch klingt, die Ballermann-Mucke, obwohl ich ja den Ballermann-Track da auch gemastert habe und auch immer wieder Ballermann-Musik und auch Schlager mastere und das auch anscheinend sehr gut, was meine Klienten so sagen, sind das für mich die Genres und Zwölfton-Jazz, also wo du machen kannst, was du willst. Da stellen sich mir auch die Nackenhaare hoch. Alles andere habe ich immer gehört. Dann kam aber irgendwann so Anfang der 90er bei mir eine Phase, wo ich durch einen Zufall, ich habe zwar auch schon diese ganzen Acid-Sachen gehört, ich habe auch schon Techno- und Rave-Musik gehört, aber ich war nie auf einem Rave. Und da bin ich dann mit einer damaligen Ex-Freundin von mir, da kam ich gerade vom Bund mit diesem Bundesadler-Muskelshirt, dieses weiße, dieses ganz berühmte kaputten Jeanshose auf einen Rave und hab dann zu ihr gesagt, komm, lass uns mal tanzen gehen, obwohl ich eigentlich nie so der Tänzer gewesen bin. Und sie hatte dann irgendwann keine Lust mehr und dann bin ich dann später dann zu ihr hin. Ich sag, oh, ich muss mal was trinken. So meinte sie, oh, komm, lass uns nach Hause fahren, ist schon so spät. Ich sag, wie, ist spät? Ja, du warst 4 Stunden weg oder so. Ich sag, was? Also das war so ein Moment, ich war dann so, ich bin da so reingerutscht. Das hat mich so fasziniert, diese Atmosphäre, diese Stimmung. Es war null Aggressivität da und das hat mich so mitgezogen, dass ab diesem Zeitpunkt für mich für 5 oder 6 Jahre lang alles andere Teufelswerk war. Mhm. Also dann kam ja so Hip-Hop, Tupac Shakur und mit dem Gangster-Hip-Hop und der deutsche Hip-Hop. Ich habe das alles verteufelt und Techno und alles, was dazugehörte an Spielarten, war der einzig wahre Gott für mich. Mhm. Und das ist dann aber zum Glück, wie ich dann wirklich angefangen habe, auch ernsthaft zu produzieren, aufgebrochen. Weil ich hatte ja keine Ahnung. Es war ja auch nichts mit, du gehst jetzt auf YouTube und lädst dir da irgendein Video runter oder guckst dir irgendein Tutorial an. Ich musste mir das ja alles selber beibringen. Und dann habe ich wieder angefangen, überall zu hören, wie machen die das? Wo kommt eine Open-Hi-Hat hin? Was ist eine Unzählheit? 1-4-Takt-Schema? Was ist das? Ich hatte von nichts eine Ahnung. Und habe mir das dann auf diesem Weg Autodidakt dann auch beigebracht. Und ich muss auch sagen, dass das richtig gewesen ist, dann keinen Drumloop zu benutzen, sondern den Drumloop selber zu programmieren. Auch wenn es umständlich ist, aber man bekommt ein anderes Verständnis. Mhm. Und über die Jahre habe ich mir dieses Breite wieder angewöhnt. Und ich produziere auch breit. Ich habe Phasen, da produziere ich hausiger, dann ist es mehr technoider. Jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen technoider unterwegs. Dann kommt Vocal Trends, dann kommt Uplifted Trends. Das, was ich produziere, ist eigentlich immer in diesem elektronischen Bereich. Aber ich bin trotzdem open-minded für alle Richtungen. Ich schaue gerade aktuell extrem viele EDM, EBM, Electronic Body Music aus den 80ern, Tutorials an, wie die damals diese EBM-Geschichten gemacht haben, Front Two for Tune, wie sie alle heißen. Völlig faszinierend. Ich werde wohl, also einer der nächsten Tracks, die ich produzieren werde, wird auch so ein Ding sein.
Ja, cool.
Geil.
Ja.
Geil. Ja, Vincent, da sind wir schon bei der letzten Frage angelangt. Klaus, mach dich jetzt groß, nicht erschrecken. Was würdest du heute aus der Retrospektive anders machen im Blick auf deine Karriere im Musikbusiness, woraus junge, angehende Künstler bzw. Musiker vielleicht auch lernen können?
Früher vernetzen. Ganz, ganz, ganz früh anfangen zu vernetzen, Leute kennenzulernen, keine Scheu haben, den Leuten auch einen Löcher in den Bauch zu fragen, wie geht das, wie machst du das? Und connect dich einfach mit so vielen Menschen, wie es nur gerade irgendwie geht, weil jeder Input, der da kommt, es muss ja nicht nur um die Musik gehen, es kann ja auch sein, um Einstellungen zum Leben. Ist das Glas halb voll, ist es halb leer? Jeder hat irgendwo was er dir mitgeben kann, was du dir. Ich habe das Problem, ich habe mich lange, lange Jahre im Studio verschlossen und habe das Networking anderen Leuten überlassen. Und das hat es mir dann schwer gemacht, bestimmte weitere Erfolgsschritte in der Karriereleiter zu erklimmen, die andere genommen haben, die zwar vielleicht, ich sag mal, auf dem Skillsektor nicht so gut sind, die sind aber deutlich weiter, weil sie connected haben. Und dir nutzt kein Skill der Welt was, wenn niemand was davon weiß. Du musst dich connecten.
Ja, cool, super. Dann, Vincent, vielen lieben Dank. Erstmal bis hierhin und jetzt. Ich habe dich ja eben schon mal gefragt, wo man dich online findet, aber vielleicht kannst du es einfach nochmal sagen, dann haben wir es doppelt drin.
Ja, also wie gesagt, ich habe dann meine Coaching-Seite, das ist madaboutbass.eu, da kann man dann halt Coachings und Track-Checks buchen bei mir. Dann bin ich bei Twitch aktiv. Ich habe jetzt die URL da gar nicht mehr so im Kopf. Und bei YouTube findet man mich bei Bandcamp. Vincent Price OFC ist da, glaube ich, der Accountname. Da kann man dann meine Sachen hören und auch also kostenlos auch hören. Und wenn man dann mag, kann man da auch kaufen. Und das ist das Schöne an Bandcamp. Man kann da sogar freiwillig mehr bezahlen, also praktisch eine kleine Spende an den Kauf hinten dran hängen. Da findet man meinen Content und ja, sonst die üblichen Verdächtigen halt, Instagram, Facebook für die ganz alten Leute wie mich.
Sehr gut. Ja, cool. Dann nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
Gerne. Also vielen lieben Dank, dass ich bei euch auf dem Sofa Platz nehmen durfte.
Sehr gerne.
Ich finde das ja immer schön, so Geschichten von den 90ern und so zu da hören aus
noch,
diesem Bereich.
Ich habe auch noch viele schöne DJ-Geschichten aus den 90ern.
Vielleicht machen wir da so eine Sonderepisode Anekdoten aus den 90ern. Ja, cool, super. Dann vielen, vielen lieben Dank.
OP-Stories sozusagen.
Genau. Okay.
Gerne. Habt noch Spaß, ihr zwei. Weiterhin viel Erfolg hier mit eurem Podcast.
Danke dir. Ja. Dann mach's gut, ja?
Mach's gut. Bis dann.
Tschüss.
Ciao. Ja, super Typ, ne?
Ja, absolut. Und gerade so diesen Einblick finde ich interessant, in gerade diese Übergangsphase, wo dann halt MP3 aufkam, wie das die Musikindustrie beeinflusst hat, weil, ich meine, müssen wir uns nichts vormachen, wir sind gleich alt. Ich denke, das war bei uns beiden die Zeit. MP3 kam auf und wir dachten uns so, geil, nehmen wir mit.
Ja, total. Also es war dann auch nochmal jetzt gerade schön, so einen Blick in diese Zeit zu werfen und auch zu erfahren, mit welchen Herausforderungen und Problemen die Musiker damals auch schon dann sich beschäftigt haben oder durch welche harten Zeiten sie da gehen mussten. Das war uns natürlich, die Kazaa oder eDonkey oder Emule nie genutzt haben.
Nein.
Das war uns gar nicht bewusst, sage ich jetzt einfach mal.
Ich weiß auch gar nicht, warum ich irgendwie damals auf einmal so 10 verschiedene DAWs auf dem Rechner hatte und diese ganzen Plugins. Also die waren auf einmal da, ne?
Ja, dieses Cubase, was von einem deutschlandweit lizenziert wurde, ne, zum Beispiel.
Ja, vor allem damals noch Logic PC-Version. Ja. Da konnte man noch einen PC noch mitarbeiten damals.
Das total.
Das war aber auch gut. Dann habe ich nämlich festgestellt, dass das nichts für mich ist. Zu Logic müssen wir auch gleich noch was sagen. Ne?
Ja, zu Logic gibt es auf jeden Fall Neuigkeiten. Mhm. Weißt du, was mich gerade beschäftigt?
Bitte.
Das Ray, dieses Aura. Diese Aura-Funktion, es ist tatsächlich für mich gerade so ein psychoakustisches Phänomen, dass ich vom Mikrofon weggehe und nicht leiser werde und wenn ich näher rangehe, nicht lauter werde. Das verwirrt mich gerade völlig.
Es ist interessant, also man merkt einen leichten Unterschied. Du hörst natürlich die Räumlichkeit, die dazukommt, ne? Und der Lautstärkeabfall ist halt dezent noch da, aber es ist halt natürlich längst nicht so krass, als wenn ich jetzt hier so ein bisschen von dem SM7 weggehe. Ne? Das ist natürlich viel, viel extremer als bei dem Ray. Das ist schon ganz gut gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Aber es verwirrt mich total. Naja, egal. Ja. Ist trotzdem ein tolles Feature. Ja. Man muss sich nur dran gewöhnen. Mhm. Wir machen Werbung für unseren Partner Adam Audio und die jetzt kurz vor kurzem den geschlossenen Studio-Kopfhörer H200 vorgestellt haben, in dem ja 25 Jahre Audio-Expertise, was für ein Wort jetzt heute, steckt. Ich habe ihn bereits getestet und nutze ihn auch gerade hier im Podcast. Das heißt, ich trage ihn schon seit 68 Minuten und er ist wirklich sehr angenehm zu tragen. Der Anpressdruck ist cool und er ist auch wirklich sehr leicht. Also diese Kombination finde ich echt gut. Aber ich habe ja eigentlich einen Werbetext, den ich vorlesen muss.
Mach das doch mal.
Verbaut sind hochwertige Peaktreiber und akustisch gedämpfte Ohrmuscheln, die für einen beeindruckenden Klang sorgen, egal ob im Studio oder unterwegs. Komfortabel, robust und mit austauschbaren Komponenten, meine Güte, liefert er außerdem eine lange Lebensdauer. Das kostenlose Sonox-Plugin, das mitgeliefert wird, optimiert Mixe und sorgt für realistische Lautsprecherübersetzungen. Er kommt mit nachhaltiger, plastikfreier Verpackung und leicht zu reinigenden Kunstledern-Ohrpolstern. Stoff-Ohrpolster heißen, sind optional erhältlich und das für nur ca. 160 Euro. Was ich zum Beispiel ganz cool fand, war, dass Klinkenbuchsen links und rechts installiert sind.
Das ist angenehm.
Wo ich das Kabel eben links oder rechts anschließen kann, was super ist, je nach, ich sag jetzt mal Kabelführung, ne? Je nachdem, wo der Kopfhöreranschluss ist, links oder rechts. Das fand ich auf jeden Fall ganz cool und er ist geschlossen. Ja. Also
der Traum für einen Podcast.
Er macht wirklich dicht. Mhm. Er macht wirklich absolut dicht. Tragekomfort habe ich schon angesprochen. Für mich wären die Lederpolster, glaube ich, nicht so. Ich stehe auch nicht so auf die Lederausstattung im Auto. Für mich wären, glaube ich, die Stoffpolster eher eine gute Variante. Die können ja optional dazu gekauft werden. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, ich bin den DT 1990 Pro gewöhnt, der kostet aber auch 430 Euro. Der fühlt sich halt eher im Vergleich an wie so ein kuscheliges Wohnzimmer. Sind aber natürlich auch 300 Euro mehr, die man dafür ausgeben muss. Also und dafür finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis echt top. Also wer einen sehr guten geschlossenen Studio-Kopfhörer im Bereich um die 160 Euro sucht, macht mit dem H200 definitiv nichts falsch. Und shoppen könnt ihr direkt unter shop.adam-audio.com.
Sehr gut. Wie würdest du denn sagen, ist so der Anpressdruck, ist das so HD25-Anpressdruck oder ist der nicht so extrem?
Geringer.
Geringer, ja.
Geringer. Aber ich muss dazu sagen, jetzt so nach 68 Minuten würde ich sagen, bräuchten die Ohren nochmal mehr Luft.
Ja, also beim geschlossenen Kopfhörer nochmal so, dass es dann halt einfach mehr schwitzt darunter, aber ja.
Total.
Normalerweise würdest du dann ja auch hingehen und mal sagen, okay, ich mache mal 5 Minuten Pause, ne?
Genau. Nee, aber beim ersten Anziehen war ich echt beeindruckt, wie ich schon gesagt habe, durch den Anpassdruck, der geringer ist als beim HD25 und halt auch das Gewicht. Ich habe jetzt die Daten leider nicht, aber kann ich empfehlen.
Sehr cool. Super.
Okay. Ich habe einfach so viele Sachen, die ich hier eingetragen habe.
Ja,
ich ratte einfach mal runter.
Ja, geh mal meine durch, ne?
Und dann meine Touchbar macht Strobo.
Das habe ich mal gesehen bei dir. Das ist lustig.
Das hatte ich eigentlich nur bei meinem Kollegen gesehen und mittlerweile habe ich das auch, dass meine Touchbar Strobo-Effekte erzeugt. Ist auf Dauer dann echt tatsächlich ziemlich nervig. Das ist ja wohl ein bekannter Fehler, der nur mit einer Reparatur behoben werden kann. Also ist nicht irgendwie softwareseitig zu beheben. Genau, dann habe ich in der letzten Folge auch gesagt, dass ich nicht genau weiß, was für Features beim Apollo X8 Gen 2 denn so neu sind. Es ist auf jeden Fall der Autogain, der neu ist. Mhm. Es ist auf jeden Fall das Design. Es sind die Plugin-Scenes. Es ist die Subwoofer-Integration und das Bassmanagement und immersive Audio-Unterstützung, die da wesentlich verbessert wurde. Und der Unterschied zwischen der Essential und der Studio-Version ist tatsächlich nur die Anzahl an Plugins. Also die Technik ist wirklich identisch. Das wollte ich nochmal zusagen. Dann habe ich rausgefunden, wenn man GEMA-Mitglied ist, gibt es total viele geile Webinare, an denen man teilnehmen kann, in die unterschiedlichen Richtungen. Ne? Mastering, da sind zum Beispiel demnächst auch die Jungs von Duo Mastering, die da ein Mastering-Webinar halten. Oder eben, ja, alles zum Thema Vermarktung, zum Thema Mixing, Mastering, zum Thema Songwriting, Producing, also wenn man GEMA-Mitglied ist und diese 55 Euro oder was ist, weiß gar nicht mehr, im Jahr zahlt, dann sollte man sich diese Webinare auch einfach mal reinziehen. Mhm. Also finde ich eigentlich ein ganz gutes Update, ganz gutes Angebot, was, glaube ich, gar nicht so präsent ist. Mhm. Vielleicht sollte man die mal hier mit ins Boot nehmen.
Auf jeden Fall.
Wer in der WhatsApp-Gruppe aktiv ist, der hat mitbekommen, dass ich vielleicht gefragt habe, wer Erfahrung mit einem MacBook Air hat. Ich habe mir jetzt ein MacBook Air besorgt mit einem M3 und bin da erstmal total happy. 13 Zoll, hat eigentlich genau dieselbe Leistung wie mein MacBook Pro M1, was ich für die Arbeit benutze. Das ist eigentlich mein Arbeitsrechner. Ich wollte aber einen Rechner, den ich wirklich rein privat nutzen kann und dann halt dort auch meine Musikproduktion machen kann. Ja, und ich stelle halt erstmal, also die Leistung ist identisch und ich hätte ein paar Vorteile mehr mit dem M4, klar, aber kostet natürlich dann halt auch wieder 500 Euro mehr. Und die Grenze von 2000 Euro war mir dann doch irgendwie zu groß. Das war irgendwie so eine Hürde, wo ich dachte, oh, 2000 Euro für einen Rechner, so. Und da war ich jetzt beim M3 gelandet und den konnte ich mir dann, den habe ich nicht über den Apple Shop gekauft, weil da ist er dann auch nochmal 300 oder 400 Euro teurer, sondern bei Galaxus.
Mhm. Ah, cool.
Da gab es ihn für 1579 Euro, habe ich aber vorher recherchiert. Ist das ein seriöser Shop?
Galaxus ist ein seriöser Schweiz, ne?
Händler. Also
kommt super aus der Schweiz, also, gibt es jetzt seit einiger Zeit in Deutschland.
Ich habe es dort bestellt, abends. Tag danach, also ja, am Tag, also zwei Tage später war er da, war, ging mega schnell alles, bin super happy. Kann man machen.
Ja, absolut. Also ich habe mein MacBook Pro auch damals bei Coolblue bestellt, war auch deutlich billiger als jetzt direkt bei Apple und sehr, sehr angenehm. Was hast du denn für eine Ausstattung genommen? Wahrscheinlich 16 GB RAM und wie viel Plattenplatz? Ein Terabyte? Oder?
Ein Terabyte.
Okay.
Ja, Terabyte war mir wichtig. Ich wollte dann auf 24 GB gehen, aber das wären dann tatsächlich doch nochmal 400 Euro mehr gewesen.
Ja, das sind halt leider
die... Wo ich dann so dachte, so 400 Euro
für die Upgrade-Preise von Apple, jenseits von Gut und Böse.
Und ich hätte tatsächlich für über einen Händler ein bisschen Rabatt bekommen auf das MacBook Pro M4. Aber die sagten dann halt auch, ja, guck einfach nach einem MacBook Air. Und ich dachte so, was soll ich mit einem MacBook Air? Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte so, hä, kriege ich ja bei anderen Händlern viel, viel günstiger als bei Apple auf der Seite. Mhm. Also das ist schon krass, auf jeden Fall. Also
das ist auch immer noch lüfterlos, oder?
Das glaube ich schon. Mhm. Ich weiß es nicht, kann ich ja gar nicht genau sagen. Mhm. Was ich ganz cool fand, dass jetzt auch der MagSafe dran ist und dass dann dadurch halt auch kein USB-C-Slot verloren geht.
Ja,
beziehungsweise Thunderbolt. Genau.
Ja, sehr cool.
Und ich habe den Super Mario-Film geguckt. Und
ich habe den immer so noch nicht gesehen. Ist er gut?
Ich fand den so geil.
Ja.
Alter. Ich fand den so mega gut. Wirklich.
Ja, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Also, wo hast du den geguckt? Im Kino, oder?
Nee, bei irgendeinem Streaming-Anbieter. Okay. Ich glaube, Amazon Prime oder so.
Also bei Netflix ist er definitiv nicht, sonst hätte ich ihn schon geguckt.
Nee, da müsste es Amazon Prime sein. Also, der ist geil. Ja. Es sind so viele Easter Eggs drin, so, wo man sich zurückversetzt fühlt in die Kindheit. Mhm. Knaller. Die Musik ist der Wahnsinn, wie die Sounds auch eingesetzt werden, die man halt eben aus den Spielen kennt, neu arrangiert. Also es ist mega geil. Mega geil. Die Story ist okay, aber passt auf jeden Fall. Ich find's super. Hammer.
Ich bin super gespannt. Also ich hätte ihn mir eigentlich schon viel schneller angucken müssen, aber ja, ich hoffe mal, dass er jetzt demnächst dann auch irgendwo mal auf Netflix landet oder vielleicht verschenkt jetzt Amazon im Zuge von Black Friday oder ähnlichem mal wieder einen Testmonat und dann gucke ich ihn mir an. Sehr gut.
Jo, jetzt habe ich so viel gelabert. Was bei dir?
Ja, ich hab mir ein kleines Effektgerät gekauft. Hier, ich halte mal an die Kamera. Das Zoom MS70 CDR Plus. So eine Gitarrentretmine, weil ich wollte nämlich einfach was, so einen kleinen Multi-Effekt haben für diverse Synthesizer, die keine eigene Effektsektion drin haben. Also beispielsweise der Arturia Microfreak. Der hat seine zig Algorithmen eingebaut, um krasse Sounds zu generieren, hat aber leider überhaupt keine Effektsektion. Und natürlich könnte ich einfach im Rechner was dahinter hängen. Aber um eben einfach mal rechnerunabhängig ein bisschen was zu machen, ich gedacht so, ja, sowas brauchst du dahinter. Was soll ich sagen? Das Ding ist super. Also es kostet irgendwie 150 Euro plus minus oder sowas, hat halt alles so an Effekten dran, was man braucht, ist allerdings spezialisiert hauptsächlich auf Reverb, auf Delay und auf ja so ein bisschen, ich sag mal, Modulationseffekte generell, Phasing, Flanging, Chorus und so weiter und so fort, hat jetzt weniger Distortion-Algorithmen oder sowas drin, sondern ist halt wirklich so dieses mach groß, mach breit, mach räumlich und das klingt echt okay alles. Man kann mehrere Effekte hintereinander schalten. Ich glaube, bis zu 6 gehen hintereinander und klingt alles ganz fein und vor allen Dingen halt für den Preis von 150 Euro kannst du da echt überhaupt nichts sagen. Also da hat Zoom was echt Feines gebaut. Für wirklich, mach mal schönen Effekt drauf, ne? Nicht High-End, ne? Auf keinen Fall High-End, aber mach mal schönen Effekt drauf und dürfen halt auch mal 2, 3 hintereinander sein. Total super.
Ja. Ja, die waren ja schon relativ früh auch. Die waren ja so neben diesem V-Amp und so.
Ja, ja.
Auch schon sehr früh bei diesen Gitarren, digitalen Gitarreneffekten mit dabei, ne?
Ja, also echt feine Sache.
Sollen wir mal zum Gear Corner kommen?
Gerne. So, dann darfst du jetzt mal über Logic erzählen, nachdem ich letzte Woche über Cubase erzählen durfte.
Genau. Also, Logic 11.1 Update ist da und viele meiner Wünsche wurden umgesetzt. Also meine Gebete wurden erhört. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere Logic-User von euch da draußen auch schon mal verzweifelt daran ist, dass man in der Mix-Ansicht einfach die Channel-Strips nicht nach links und rechts verschieben konnte, um da irgendwie zu sortieren.
Das ist auch genau dieses Feature.
Also man musste halt immer in das Arranger-Fenster und dort quasi die Tracks dann hin und her schieben, um die vernünftig zu sortieren. Und das geht jetzt tatsächlich per Drag and Drop einfach. Das ist ja genial, Leute. Mhm. Also es ist so ein einfaches Ding, wo ich mir denke, ey, das ist einfach, ist eigentlich ein Basic-Ding, theoretisch. Aber es ist einfach so wichtig, wo du dann denkst, es, für die Ansicht ist es, ja.
Darf ich da mal ganz kurz zwischenfragen? Das heißt, also da das so ein Feature ist, was du dir immer gewünscht hast, ne? Wie oft kommt das denn vor, dass du das machst?
Also bei mir kommt das tatsächlich sehr oft vor, ja, weil ja ich so ein Typ bin, also ich sag mal so, also wenn du ein Aux erstellst, also du hast einen Bus, sagst ja, schickst jetzt irgendwie die Gitarre auf den Hall, dann hast du quasi, dann erstellt Logic direkt einen Hall, in Aux, ne? Und dann legst du da das Hall-Plugin drauf, so. Dann erstellt der diesen Aux aber irgendwie ganz weit rechts. Ne? Neben deinem, keine Ahnung, fast Stereo-Out. So. Und da musst du halt einfach erstmal hingehen und sagen, Spur erzeugen machen. Rechte Maustaste, Spur erzeugen. Erst dann taucht er überhaupt in deinem Arranger-Fenster auf.
Aha.
Und dann kannst du quasi immer erst im Arranger-Fenster den Track halt unter die Gitarren packen. Oder halt irgendwie, wenn du eine Spur machst, wenn du einen Bus machst, immer. Und dann diese Busse, diese Gruppen einfach zu sortieren, das mache ich halt voll oft so. Und dann musst du halt jedes Mal in diesem Mixer, im Arranger-Fenster da rumbauen. Und jetzt kann ich das einfach im Mix-Fenster schon machen. Das finde ich schon cool. Und du kannst halt auch mehrere, sage ich jetzt mal, anpacken.
Ja.
Und dann gleichzeitig irgendwie irgendwo hin schieben per Drag and Drop. Das finde ich schon ganz cool.
Ja, verstehe. Okay, da habe ich jetzt so nicht drüber nachgedacht, weil normalerweise, wenn ich jetzt neue Spuren anlege oder sowas, also ich frage halt einfach nur deshalb, weil genau ganz viele Leute haben nämlich dieses neue Cubase-Feature eben auch total abgefeiert und ich hatte noch nie das Bedürfnis, es zu machen. Also wenn, habe ich es halt einfach einmal im Arranger gemacht, ne? Aber weil neue Spuren lege ich halt in der Regel da an, aber ich glaube, der Unterschied ist, und da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, ist, dass wenn du beispielsweise eben diese Spezialtracks anlegst, wie beispielsweise ein Bus-Track oder ein Aux-Send oder irgendwie sowas, dann landen die bei Cubase defaultmäßig in einem eigenen Ordner drin. Und der liegt bei mir in der Regel ganz unten, wo ich die haben will. So, von daher landen die automatisch an der richtigen Stelle immer. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Okay.
Ja.
Nee, super.
Nee, also ich brauche das tatsächlich ziemlich oft.
Cool.
Genau, es gibt jetzt ein Textfeld zur Suche. Also, wo man dann nach Plugins, Softwareinstrumenten, Samples, Bussen oder Inputs einfach suchen kann an den unterschiedlichen Stellen, dort, wo man halt einfach eben gerade draufklickt. Also auch in Plugins kann man einfach dann bei Sidechain klicken, hat ein Suchfenster, das kann direkt nicht irgendwie die Spur suchen. Nee, gab's alles nicht.
Wenn du 500 Plugins drauf hast, wie hast du die gefunden? Mit viel Suchen, oder?
Im Menü irgendwo. Wow, ja, du kannst im Plugin-Manager, kannst du das alles sortieren. Und so, ne?
Ja, klar.
Das geht schon. Aber okay, es ist schon nervig.
Das ist geil.
Das war
jetzt
schon
da drin
sau
ist.
Nervig. Dann gibt es jetzt auch so ein Eraser-Tool mit Command. Kannst du dann einfach auf die Plugins klicken und sagen, ja, Plugin soll raus oder auch Input oder was weiß ich was soll raus. Muss halt nicht mehr dann auf ein Dropdown-Menü öffnen, wenn du da rechts auf den Pfeil nach unten klickst. Ja, dann wurde der Quantex Room Simulator integriert. Ein digitaler Reverb aus dem Jahr 1982, entwickelt von dem deutschen Wolfgang Buchleitner. Kostete damals, glaube ich, 25.000, ich weiß nicht, Mark, Dollar, Euro. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall jede Menge Geld wurde jetzt da integriert. Haben mir ein paar Sound-Plugins angeguckt, Sound-Tutorials angeguckt. Ist ganz geil. Ist halt immer cool, nochmal ein Reverb-Plugin intern zu haben.
Der Quantex ist ja sowieso total speziell von seiner Art und Weise, weil das irgendwie immer anders war als alles, ne?
Total. Also kann man sehr, sehr viel rumexperimentieren. Gibt auch zwei Modi. Ich habe auch nochmal ein Tutorial bei uns auf der Website integriert. Also gibt es in der Newsmeldung auf soundandrecording.de, da ist ein Tutorial drin, wo alles sehr, sehr genau erklärt wird. Genau, dann gibt es Bounce Region in Place, wurde neu optimiert. Man kann jetzt quasi ausgewählte Tracks oder ausgewählte Regions in einen Pfeil bouncen, muss mich mehr sagen, ja, render track in place, kann auch sagen, klar, man kann weiterhin sagen, mach aus einem Track ein Pfeil, mach aus mehreren Regions ein Pfeil, mach aus Regions in unterschiedlichen Spuren ein Pfeil, also das ist schon ganz geil, auf jeden Fall. Kann ich, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle ganz gut gebrauchen. Ja, individuelle Ansicht für Sample Rate und Buffer Size kann man jetzt im Ansichtsmenü sich darstellen lassen. Und ja, Mastering Assistant kann jetzt dauerhaft aus dem Channel Strip entfernt werden und dann eben als Plugin reingeladen werden. Also vorher war es halt jetzt so, dass der automatisch schon mal deaktiviert im Stereo Out integriert ist. Du konntest ihn dann aktivieren und viele haben da scheinbar immer den direkt aktiviert aus Versehen oder was weiß ich, keine Ahnung. Mhm. Aber den kann man jetzt auf jeden Fall als automatisches Plugin, als einzelnes Plugin irgendwie reinladen. Wäre natürlich auch cool mal zu wissen, ob das auf Bussen auch funktioniert dann.
Ja. Ja, sehr schön.
Ja, ich glaube, das war's von mir, ne?
Mhm. Cool.
Sonst war nichts so wirklich los, ne?
Nee, momentan recht ruhig ansonsten, was News angeht. Ich habe jetzt nichts Spektakuläres gesehen, aber wir hatten jetzt in letzter Zeit ja auch wieder einiges, was so ein bisschen an Fahrt aufgenommen hat. Und ja, guck mal, was noch so alles kommt.
Ja. Achso, ja, und es ist nochmal irgendwie so ein super krasses Update an Samples rausgekommen.
Okay.
Für Piano, für Bass, für Drums. Dann auch irgendwie so ein Repertoire an Melodien, aus denen man sich bedienen kann. Also, ja.
Das ist aber
da auch ist auch einiges so, wieder an Content dabei.
Genau, ist jetzt so, eigentlich so Standard, dass bei jedem DAW-Update, bei jedem größeren, kommt dann auch immer noch ein bisschen neuer Content mit dazu. Ne?
Genau.
Mhm. Ist immer nice to have. Muss jetzt, total. Braucht man nicht unbedingt, aber schön, dass es dabei ist.
Sind halt nochmal 20 GB, die du runterladen
musst. Ja, dann.
Ich habe ja jetzt Platz auf meiner 1-Terabyte-Platte.
Ja, drauf damit, ne? Passt. Sehr gut.
Jo.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche, ne? Machen den Sack zu, den Deckel drauf. Wie das so üblich ist, erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn es wird präsentiert von Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und natürlich vielen Dank an den lieben Vincent, dass er uns hier so in verschiedenste Strategien und Wege in der Musikbranche mit eingeführt hat. Wer ist nächste Woche dabei?
Nächste Woche ist der Producer Abbatz zu Gast bei uns.
Sehr cool. Im
Podcast.
Das heißt,
gespannt.
Wird wieder eine sehr schöne Folge. Selbe Zeit, selber Ort. Ihr seid bitte wieder alle mit dabei. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und tschüss.
Ciao, macht's gut.